Hallo, wir sind
Laura,
Olli und Danny. Danke, dass du minutenweise kein Pardon hörst.
Eine tolle Entscheidung.
In unserem Podcast sprechen wir einmal die Woche, auch bei Amazon Music, genau über eine Minute des Films Kein Pardon von Harpe Kerkeling.
Manche Folgen sind sehr lustig und manche Szenen treiben uns in den Wahnsinn.
Neben unserem findest du auch viele weitere Podcasts auf Amazon Music.
Aber folge am besten unserem Podcast zuerst. Denn Witzigkeit kennt keine Grenzen.
So kann ich nicht arbeiten.
Werbung Ende.
Hallo Olli.
Hallo Danny.
Hallo Markus.
Hallo Danny.
Hallo Laura.
Hallo.
Hallo Laura, Olli.
Hallo Danny, hallo Markus.
Hallo Laura, hallo Olli.
Hallo, hallo, ich bin die Laura, hallo.
Laura, das ist immer freundlich grüßen. Das ist Folge 47.
Wer weiß, was ich mal war, vielleicht mal beim Finanzamt oder Immobilienmakler. Ich könnte gerne mal in den Spiegel gucken.
Das ist aber ein wichtiger Teil deiner Persönlichkeit. Mom, du musst den Ton jetzt in dich aufnehmen.
Nee, Ulla, echt, lass
mal. Mach mal. Entschuldigung, ich suche den Peter Schlenske, der ist Kabelhelfer bei der Produktion.
Nein!
Und es ist unser großer Mittelfinger an alle, die behaupten, dass wir nie Gäste hätten. Okay,
so nämlich,
wir hatten
so
bis
nämlich.
Jetzt nur einen.
Ich dachte schon, das ist der große Mittelfinger an alle, die glauben, dass man Podcasts nur professionell machen kann.
Burn
gleich.
Nee,
am Anfang.
Aber Funny Cause it's true.
Ja, denn heute ist zu Gast Markus Barth und
Hallo.
Ich habe das zweite Mal das Vergnügen, unseren Gast vorzustellen, falls das, muss man immer sagen, überhaupt nötig ist. Und das mache ich in Teilen mit Wikipedia, weil da findet man viel über dich raus. Markus, ich kann im Vorfeld mal fragen, hast du den Wikipedia-Eintrag selber geschrieben?
Nein.
Da bin ich sehr beruhigt, weil er liest sich auch nicht
okay,
nach dir.
Ich bin einer, glaube ich, der wenigen Menschen aus dem Bereich, die in Wikipedia nicht selber schreiben. Ich lasse mich da immer überraschen, was da kommt.
Ja, dann halte ich mal fest.
Okay.
Denn Markus Barth ist Stand-Up-Comedian, Autor, Headwriter und selber auch Podcaster, denn er hatte, ne, muss man sagen,
ja.
Den Podcast Erzähl mir was Gutes. Das war der gute Nachrichten-Podcast mit der Moderatorin und Journalistin Susanne Link. Sehr
so.
Zu empfehlen.
Ist es?
So, und jetzt kommt's. Ich finde, das klingt immer so super. Barth wurde 1977 als Kind zweier Finanzbeamter, damals hat man anscheinend noch nicht gegendert, in Bamberg geboren und wuchs in Zeil am Main mit zwei Brüdern auf.
Bisher
er studierte zunächst Theaterwissenschaft in München und nur ein Semester englische Literatur. Warum?
Ja, doch, stimmt.
Ja, aber nur ein Semester.
Ja, damit habe ich angefangen mit einem Semester englische Literatur und Französisch. Also eigentlich Lehramt, Englisch, Französisch, ein Semester. Und dann habe ich gemerkt, nee, Lehrer werde ich keiner.
Okay, ich hatte schon die Befürchtung, du hast das abgebrochen, weil du irgendeinen Schnittchenservice irgendwie gegründet hast oder so. Aber das war wohl nicht der Fall. So, und dann bist du nach Köln gezogen, wo du heute immer noch wohnst. Und seit 2003 lebst du in einer Beziehung. Du hast Partner
2002.
Ja, das musst du aber ändern.
Muss ich das korrigieren?
Das mache ich gleich.
Ja. Und 2008 bist du eine eingetragene Partnerschaft eingegangen, schwerst homosexuell also. Und du engagierst dich für die Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften und die Ehe für alle, so steht es da zumindest drin. Und das finden wir hier alle sensationell. Außerdem beziehst du immer wieder Stellung gegen Fremdenfeindlichkeit und Rechtspopulismus und disst die Partei mit der blauen Farbe.
Ja, würde ich jetzt erstmal nicht widersprechen.
Ja, so und jetzt kommt an Danny und Laura die große Aufgabe, weil ich habe noch eine kurze Auswahl der Vita, also wirklich eine sehr kurze Auswahl, was der Markus alles schon irgendwie gemacht hat. Und je nachdem, wie ihr das findet, müsst ihr ausrasten oder sagen, oho, oder ach, oder nee, neidisch. Oder
einfach wegschweigen.
Ja, der Markus hat zum Beispiel schon 6 Solo-Programme als Stand-Up-Comedian gemacht.
Das, wow,
oder?
Wahnsinn.
Das
also, ich hatte
viel.
4, hätte ich gedacht, mega, 6, großartig.
Ja,
6 ist absurd,
ja.
Krass.
Er war Autor für die Wochen. Show.
Echt?
Ja, absolut.
Oh, das finde ich richtig gut. Also,
wird noch krasser. Autor für Lady Kracher.
Ich raste einfach selber ein bisschen mit aus.
Und Demut, Autor für die Heute-Show.
Wow, das ist ja mega.
Gastautor.
Ist längst nicht alles. Ach, Gast, wieso ist man, ach so.
Naja, nee, also das klingt immer so, aber da war ich, glaube ich, echt 4-mal, also jeweils eine Woche, wenn es hochkommt. So, aber ich war da.
Ja, aber es steht in der Vita.
Es steht in der Vita.
So.
Ja.
Genau. Fühlst du dich angemessen vorgestellt?
Total, ich bin mega happy. Ich überlege gerade wirklich, ob das mit dem 6. Programm stimmt, aber ich
könnte es dir alle vorlesen. Das waren 6.
Okay, na
dann. Ja, lies mal, bitte.
Nee, habe ich, also, so. Eigentlich nicht. Ich dachte, er
wird dem
Entschuldigung, Olli.
Nein, aber es steht so im Wikipedia-Eintrag. Wird schon stimmen. Wird schon stimmen. Vielleicht warst du bei einem Programm auch nur Gast. Also,
ja, kann sein.
Ja.
So. So, ich habe ja Markus unter fadenscheinigen Vorwänden hierher gelockt, weil eigentlich will ich ja die ganze Zeit von ihm nur wissen, wie ist das eigentlich, Gag zu schreiben? Wie ist dieser Film entstanden? Und wir haben einige Fragen, rätselhafte Fragen zu diesen Gags dieses Films, wie das überhaupt funktionieren kann. Ja. Und das würde ich dich alles gern fragen. Aber vorher stelle ich die Minute vor, dann wissen nämlich alle, um was es geht. Wir sehen Minute 47, die Kaffeetafel der Schlönsigs eröffnet zu Peters Geburtstag. Alle haben sich schick gemacht, alle sitzen um die Leberwurst und Käseschnittchen rum. Die Oma kriegt einen demütigen Sehnsuchtsanfall, weint, fast philosophiert. Der Opa ist wie immer ein bisschen patzig. Peter wird gefragt, wann er denn kommt. Peter weiß gar nicht, mit wem gesprochen wird. Es geht nicht um Heinz Wäscher, denn die ganze Familie hat ganz tolle Sachen vorbereitet. Peter bekommt das Buch von Heinz Wäscher geschenkt. Es gibt den Heinz Wäscher Torte. Und ganz am Ende sieht man auch noch, was in der Seniorengruppe geknetet worden ist. Und alle sind ganz aufgeregt, aber keiner hat was erzählt. Und man merkt in Peters Gesicht, langsam entgleist.
Man muss ja auch sagen, es ist sein Geburtstag und alle freuen sich nur auf Herr Wäscher. Wäscher. Wäscher mit Ä, Mutter.
Habt ihr schöne Kindergeburtstage bekommen früher eigentlich?
Also kann ich mal sagen, weil ich habe, das steht ja auch bei Wikipedia, am 1. März Geburtstag. Und das fällt oft in die...
Ja, dann können wir ja noch herzlichen Glückwunsch nachträglich sagen. Herzlichen Glückwunsch.
Danke. Das fällt oft in die Faschings-Karnevals-Fastnachtszeit, wie auch immer man das nennen wollte, bei uns zu Hause Fasching. Und ich erinnere mich, dass wir sehr oft Kindergeburtstag bei uns im Hobbykeller mit Faschingskostümen und so weiter, also dass es quasi eine Faschingsparty war. Das war immer sehr toll, muss ich zugeben. Weil ich war immer sehr neidisch auf all meine Freunde, die im Juli Geburtstag hatten und so, bin ich heute noch, dann im Garten feiern konnten und so. 1. März bietet sich da weniger an, aber Faschingsparty konnte man immer sehr gut machen an meinem Geburtstag.
Das finde ich gut.
Wahnsinn, vor allem Fasching. Ich kriege richtig Heimatgefühl, in Thüringen sagt man auch Fasching. Ich bin jetzt nicht mehr, das kenne ich
so,
gar nicht mehr.
Naja, ich komme ja aus Franken, das ist ja nicht so weit weg von Thüringen. So, ja. Also wir sind ja ganz oft nach Sonneberg gefahren, das ist ja quasi.
Ja, Erfurt, Bamberg war ich dieses Jahr im Frühjahr. Dreiviertel Stunde im Zug, schon Schlenkerle getrunken und ab nach Hause Fasching. Zurück.
Was hast du getrunken?
Schlenkerle.
Rauchbier.
Was?
Rauchbier, das ist wie wenn ein Schinken in ein Bier reinfällt, so schmeckt das. Ja, es ist.
Aber es ist nicht so schlimm. Es ist nicht gar nicht schlimm. Nein, es ist nicht so schlimm.
Ich finde nur, es ist eins dieser Getränke, die du nur da trinken kannst, wo es herkommt. Ja. Also, die kannst du wirklich, wenn du das im Schlenkerla in Bamberg trinkst, ist das ein super geiles Getränk. Wenn du dann denkst, boah, ich nehme mir 20 Flaschen mit und trinke die zu Hause, schüttest du 19 davon weg. Ich verspreche es dir. Wirklich. Okay.
Und die vor allem im Schlenkerle wissen ja auch, dass sie in Bamberg, also, du musst dir vorstellen, diese Kürbisse. Also im Schlenkerle sind ja wie auch in Köln hier, also spezielle Menschen, die wissen ja, dass sie etwas anbieten, was die Menschen merkwürdig finden. Ja. Also wenn ihr das möchtet sagen, haben sie auch was anderes als Rauchbier, dann gucken die nicht an, als wenn du nicht aus diesem Planeten bist. Okay, also die wissen schon, dass sie Produkte anpreisen, die merkwürdig sind. Okay. Aber 400 Jahre alt.
Mein Kindergeburtstag war stets im August und übelst durchchoreografiert.
Also so wie hier? Schon früher?
Mein Vater hat immer so Spieleaktionen für alle geplant und dann wurden immer zwei Mannschaften gewählt und da gab es so ein Parcours im Garten, da musste man Luftballons irgendwie kaputt, mal Wasser tragen, all sowas.
Ja, war ein bisschen cool.
Aber da warst du ja auch ein bisschen schon Vorreiter deiner Familie, weil also so war das jetzt bei uns nicht geplant. Ich bin ja immer wieder begeistert, wenn ich jetzt so bei meinen Patenkindern oder so sehe, dass da irgendwie weil der Friedrichstadtpalast gemietet wird und dann einmal die ganze Choreoline da auftreten muss und anschließend alle noch nach Las Vegas und zurückfliegen. Das war ja früher jetzt nicht unbedingt, also bei uns war das nicht so. Da hat man halt eingeladen, so viele, wie man alt war, ne? 8. Geburtstag, durftest du 8 Freunde einladen, na klar. Und dann gab es halt Wurstschnappen und Topfklopfen, Ende.
Ja.
Und dann sind alle wieder nach Hause.
Also bei uns endete das immer so, dass die Kinder auf dem Rücken meiner Mutter rumgelaufen sind und mein Vater geknebelt wurde. Wie bei Kalkadon.
Ja, schön.
Wie war es bei dir, Laura? Jetzt sag nicht, es gab keine Kindergeburtstage bei dir.
Doch, aber so ganz stanni. Was ich ja immer ganz komisch finde, dass man ja Geschenke für die Gäste dann immer hatte. Hattet ihr das auch?
Nein, das ist auch so eine neue Tradition. Das gab es bei uns nicht.
Das gab's
jetzt
bei
ist
uns
ja immer jeder so, ja wo ist denn mein Tütchen, älter. Wo ist denn mein Tütchen? Und jedes Kind, das kommt, will zum Schluss noch ein Tütchen kriegen. Das gab es bei uns nicht. Die haben Geschenke mitgebracht.
Ja. Ja, das haben die auch, aber man musste denen auch so Süßtüten. Das adert mittlerweile richtig aus. Die kriegen richtige Geschenke mittlerweile. Ja. Als Bestechung.
Jedes Kind kriegt zum Abschied noch ein iPad mit in die Hand.
Genau.
Ein Amazon Prime-Abo für 6 Monate.
Ja. Ungefähr so.
Und Gesichtscreme.
Genau.
Aber warum kommst du eigentlich auf Kindergeburtstag?
Also das ist sein Geburtstag.
Jetzt gucken wir uns die Szene doch mal an.
Ja.
Der Peter, unsere These, du kennst das denn nicht, Markus, ist, der Peter ist in dieser Szene ja 26 Jahre alt. Das haben unsere Hörerinnen ermittelt aufgrund, wann Lassie das erste Mal im Fernsehen lief und so. Und wir haben ausgerechnet, er muss 26 sein.
Grob, ja.
Und benimmt sich aber, er hat weder eine Frisur wie ein Erwachsener, seine Mutter legt die Klamotten raus, er kriegt nur Leberwurst und Käseschnittchen. Also er hat überhaupt keinen, er ist wie 12.
Ja.
So, und ja, auch hier wieder sitzt ihr an dieser Kaffeetafel mit der Fliege, als wäre es ein Kindergeburtstag. Das ist doch kein Erwachsenengeburtstag.
Was ja meine Aufmerksamkeit sofort gecasht hat, sind diese Stecker, die da in den Leberwurstbroten drin sind. Weißt du, diese mit den Folien, so wie soll man sagen, so Folienpalmen. Mal gucken, ob wir da nochmal drauf gucken. Die sind in vier verschiedenen Farben. So Folien, Silberfolienpalmen, die in den Leberwurstbrötchen stecken.
Später.
Da frage ich mich, gibt's die noch? Hier, da. Siehst du die? Was ist das? Und warum hatte man das?
Die sehen schon wild aus. So gibt's die so noch?
Das sind diese klassischen Cocktail-Dinger auch, oder?
Ich dachte, die fallen so auseinander.
Stimmt. Ja, die fallen oben aus. Das ist wie so eine Palme oben hin aus so Folienpapier in vier verschiedenen Farben.
Ja, das ist die Party-Deko der
Franziskus. Ja, wir haben nämlich festgestellt in den letzten... Wir machen ein bisschen Recap hier für dich. Es gibt diverse Einstecker. Wir haben kleine Köche, wir haben Figürchen, wir haben die Standard. Pandas. Wir haben die schwarzen Dinger mit die Schnittchen da für die Beerdigung. Wir haben die weißen für die Hochzeit. Und hier wieder neue. Das ist offensichtlich die für gehobene Anlässe gibt es, die in foliert.
Party. Aber auch nur privat. Was?
Party ist ja, das. Ja. Glitzer Glamour.
Ja, der Heinz Wäscher kommt. Ich glaube, die sind extra für Heinz Wäscher nur gekauft worden. Die gibt es sonst normalerweise das nicht.
Weil sonst würde nur die Petersilie auf den Broten liegen, ja, glaube ich, oder?
Das stimmt, ja, das glaube ich auch.
Was ja natürlich fehlt, wie auf jedem Kindergeburtstag, was eigentlich immer gibt, ist diese hässliche Happy Birthday Girlande, finde ich.
Ja, stimmt, immer eigentlich auch.
Würde jetzt hinter der Eiche Rustikalschrankwand, würde da noch von links nach rechts so eine Girlande hängen, eigentlich. Ja.
Das
haben sie vergessen.
Und ich möchte noch mal kurz meine These von der Folge davor untermauern. Also wer jetzt da irgendwie an der Kaffeetafel sitzt, Kindergeburtstag, Junggeburtstag, wie auch immer. Ich meine, der ist 26. Der hat nicht einen Kumpel da sitzen. Der hat nicht eine Freundin da sitzen. Also niemand aus der gleichen Alterskarte. Da sitzen nur Leute Ü60 und sein dicker Cousin, der die ganze Zeit Schnittchen frisst.
Mit dem auch
was
nicht
für
so
ein trauriges Leben. Der ist 26. Was hattet ihr für Geburtstag mit 26?
Ich kann mich nicht erinnern.
Also wenn man das irgendwie über sich ergehen lassen musste, ist man doch abends wenigstens noch in die Kneipe gegangen oder ist irgendwo eskaliert. Das ist doch die Hölle.
Der geht ja mit der Ulla noch aus.
Oh.
Aber was ich ja andererseits ultra sympathisch finde, ist, dass es auf dieser Kaffeetafel Leberwurstbrote gibt. Also ich meine, ich esse kein Fleisch, aber ich sag mal so, ich bin ja überhaupt kein Kuchenfan. Kuchen- und Tortenmann, das ist ja nicht meine Welt. So, wenn du mich zum Kaffee einlädst und da liegen irgendwie ein paar Käsebrote oder sowas, da hast du ja mein Herz schon erobert, weil ich würde immer eher zum Käsebrot als zur Torte greifen. Was denn? Laura, ich glaube, ich hab dich.
Nein, wie kann man denn keinen Kuchen mögen?
Oh, ich hab dich nicht.
Was ist passiert?
Nein,
los, erzähl,
ja,
Markus. Sollen wir das alles mal aufarbeiten?
Ich esse ja Kuchen, aber wie gesagt, wenn ich die Wahl habe, Käsebrot oder noch besser Chips oder Kuchen.
Ah, du bist mehr herzhaft.
Unbedingt.
Du bist nicht so eine Süße. Unbedingt.
So, wir machen alle nicht mal Abstimmung, es geht die Hörerinnen und Hörer nichts an. Wer mag die Chips ungarische Art bitte aufzeigen? Okay, vielen Dank. Ich bin entsetzt.
Was?
Warum?
Oriental ist viel besser.
Was ist?
Orientalisch?
Ach, das sind die mit Curry, ne? Ja.
Ist das mit Curry?
Ja, aber ich bin
so
ja
ein bisschen würziger.
Salt and Vinegar, absolut.
Da weiß ich noch, als ich das erste Mal die gegessen habe, das war beim Schüleraustausch mit England, da war ich 15 Jahre alt und wir kamen nach England und dann hatten die für diesen Busausflug, hatten diese kleinen Tütchen und da hatten wir immer zum Mittagessen, was für uns das Geilste der Welt war, wo wir gedacht, oh mein Gott, es gibt Chips zum Mittagessen, das gibt's bei uns
nicht. Und die Englischen immer noch, Crisp, das heißt Crisp.
Und dann, ja, pass auf, und dann haben die aber, der Erste macht die Tüte auf und nimmt sie und sagt so, das schmeckt nach Chlorreiniger. Und so, und wir waren so entsetzt, weil wir noch nie Salt and Vinegar Chips im Leben gegessen hatten. Und wir waren, da kriegst du Chips geschenkt und dann sind Salt and Vinegar und alle fanden es schrecklich. Heute finde ich sie auch geil.
Also wenn wir schon bei Schleichwerbung sind und uns über Chips unterhalten, da muss ich Bezug nehmen auf die Minute, denn es fällt ja der Satz, das ist von Tante Waltraud, Theo und mir. Ja. Da bin ich hart getriggert von Geburtstagen rund um meine Familie, wenn ich von Tante Inge, die Schwester meiner Mutter, gab es immer ein Geschenk und jedes Mal war Folgendes dabei, eine Tüte Haribo und zwar, wie heißen die? Tropical Fruit?
Oh.
Tropical?
Oh, das
Tropical
sind die ganz matschigen so.
Ja, ne? Ja.
Und es wird einem geräuscht. Ich mochte die nie. Ich habe mehrfach als Kind gesagt, dass ich die nicht mag.
Ah, die sind so
krisselig. Jedes Jahr zum Geburtstag und zu Weihnachten oben mit der Gepäckschleife drumherum Haribo Tropical Fruit.
Da ist innen
eine
so
Demütigung. Ich weiß bis heute nicht, was das soll. Und es ist ekelhaft. Es ist so, es wird so weißlich, wenn man es
ja,
drückt.
Wenn
und
drückt,
innen
ist
das Gelee-Zeug
und es schmeckt.
Ganz
aber das hat sich ja auch geändert, wo wir gerade bei Nichten, Neffen und so sind. heute wird ja auch anders geschenkt. Es ist ja auch so, es geht ja nichts mehr ohne WhatsApp-Gruppe. Ist es bei euch auch so? Also früher hat man ja gedacht, du schenkst da. Oder die Mutter hat einkauft, sagt, gib dir ein bisschen Geld dazu, wir schenken das gemeinsam von Theo Waltraud und von mir. Heute geht ja nichts mehr ohne WhatsApp-Gruppe mit 30 Leuten. Das ist ja nicht dasselbe Geschenk, pädagogisch richtig. Und zwischen 0 und 3 Jahren, dann schenkst du das. Und wenn ich das Lego-Set schenke, dann schenkst du die Barbie, aber bloß nichts hellblaues, weil das ist schon das ja Mädchen. Und dann geht die Diskussion wieder los, weil es aber es ist doch gendergerecht. Und dann die Hälfte der Familie spaltet sich ab, macht eine neue WhatsApp-Gruppe auf. Am Ende kriegt das Kind 6-mal dasselbe geschenkt und alles eine Katastrophe, aber man kann es ja umtauschen.
Jetzt muss ich was sagen, weil als ich in euren Podcast reingehört habe, habe ich nämlich zum ersten Mal Kontroll geguckt, ob ich zufällig die doppelte Geschwindigkeit eingestellt habe. Jetzt merke ich, nee, Danny spricht wirklich so scheiße. Ja. Wirklich, wirklich. Ich dachte mir so, das kann unmöglich die echte Geschwindigkeit sein, aber doch, sie war es.
Oh, entschuldige.
Ich habe meine Tabletten schon genommen. So. Wir sind abgeschwiffen, es tut mir leid.
Ja, kein Problem.
Es ist nicht schlimm.
Aber Leberwurst und Käseschnittchen in diesem Film, auch hier wieder Geburtstag, sie sind die Wucht. Es ist, ich finde das die Lust, ich liebe diese Szene, ich muss das sagen, weil ich finde es so unfassbar lustig. In diesem Film gibt es ja immer Leberwurst und Käseschnittchen, in jedem Anlass. Und seit 20 Jahren, wir haben festgestellt in alten Folgen, sie haben Schnittchenpokale gewonnen, die im Laden jedes Jahr mehr werden, weil sie immer Preise für die Schnittchen kriegen. Oh, irgendwoher.
Das habe ich gesehen, habe ein Video draus gemacht, Das habe ich geguckt.
Und in dieser Szene gibt es wieder ganz einfache Leberwurst und Käseschnittchen mit der Gurke und auf die aussehen wie immer. Und die Tante Waltraud. Oder wer auch immer, nee, sie ist ja Tante Waltraud, das ist Theo, wie sie jetzt, weiß ich gar nicht, sagt auch wieder, also die Leberwurstchen sind die Wucht. Es ist einfach, wie bei Tick,
aber ich war ein bisschen neidisch, als ich ihr Gesicht gesehen habe. Ich habe das ja auch in meinem Podcast mal erzählt, dass ich immer eher zum Käsebrot greifen würde als zur Torte. Und da hat die tatsächlich eine Followerin und eine Hörerin des Podcasts, hat mir nach einem Auftritt in Bremen, kam sie mit so einer Tupperdose
auf. Nein!
Und jetzt pass auf, nee, und die hatte, also nicht nur, dass sie mir ein Käsebrot mitgebracht hat, nee, die hat ein Stück Torte, das aussah, es sah aus wie ein Stück Torte, aber es waren eigentlich 5 Käsebrote übereinander, oben mit so einer Frischkäsecreme, dass es aussah wie eine Sahnetorte.
Ein
und dann
Sahnetorten-
auch noch irgendwie eine Tomate statt so einer Belegkirsche drauf gemacht. Und es sah wirklich aus wie ein Stück Torte.
Das hatte ist die ja süß.
Das fand ich ultra süß.
Hast du noch ein Foto davon? Dann machen wir das in die Kapitelmarke.
Boah, da müsste ich mal gucken, ja.
Oder war das noch mit analog, wo man so 35 Fotos?
Das war noch 1935 bei meinem ersten Programm. Von den 1
von
6.
6.
Das Leben ist Käse. Das neue Programm von Max.
Das Leben ist Käse, das finde ich gut.
Zurück zur Minute. Laura, du musst mir mal helfen, du sitzt näher dran tatsächlich, ja, auch weil die sensationelle Schrankwand, die ja auch schon öfter Thema war, sehe ich das richtig, da stehen insgesamt 3 Vasen und völlig unambitioniert eine Kaffeekanne oben auf dem Schrank oder was?
Nee, das ist das habe ich auch erst gedacht, das ist eine Kaffeekanne, aber nee, das ist
ein Bierkrug.
Oder eine Karaffe oder so.
Karaffe, ja, okay.
Frag den Bayer, das ist ein Bierkrug.
Es sah von Weitem aus, da ich dachte, okay.
Habt ihr so gewohnt? Kennt ihr so Wohnung? Ist das...
Oma, haben wir doch, ja.
Ja, diese Schrankwände.
Das hatten wir schon in der ersten Folge.
Irgendwann wurde es dann auch ein bisschen luftiger bei meinen Eltern, aber früher hatten wir auch so eine dunkle Schrankwand, klar.
Statussymbol, glaube ich auch, ne?
Vielleicht, ja.
Ich bin aus DDR, ich bin ja DDR-Camp, bei uns gab es die andere. Also es gab auch so eine Standardwand wie da, aber die sah halt ganz anders aus. Und hat immer komisch angefangen zu riechen, wenn man drüber gewischt hat, bei euch im Westen auch.
Das hast du erzählt.
Wenn man bei uns im Osten dieses Furnier mal abgewischt hat, da mussten wir Kinder mal rausgehen, weil ihm schlecht geworden ist, weil es so ganz chemisch gerochen hat.
Was habt ihr da genommen?
Keine Ahnung.
Chemtrails.
Also nicht jetzt mit Wasser schon. Also das hat irgendwie, sobald das feucht wurde, dünstete
dieses Furnier aus. Ach so, das ist, gut, ja, dann sind wohl die Lösungsmittel da rausgekommen. Ja.
Das glaube ich auch.
Okay. Und deshalb?
Sprichst du heute so schnell.
Habe ich keine richtige Arbeit, sondern mach das. Markus, ich wollte dich mal fragen, wie wird man den Gagschreiber? Wie ist das Wort? Host? General Manager of Gags?
Nee. Headwriter.
Also bei mir war es so, ich habe in München studiert, sehr freudlos und sehr lustlos und auch sehr erfolglos. Und ich war damals Fan der Wochenshow einfach. Und dann habe ich da mal auf deren Homepage geguckt und habe gesehen, die veranstalten einen Workshop, weil die neue Autoren suchen. Und da habe ich mich beworben. Und dann bin ich da hingefahren und dann war ich ein Wochenende hier in Köln im Hotel Hopper und da gab es dann einen Workshop und da waren teilweise Autoren da, die uns dann Sachen beigebracht haben und ich habe das alles mitgemacht und bin dann wieder nach Hause gefahren und habe mir nichts groß dabei gedacht und dann hat es eine Woche gedauert und dann hat mich der damalige Producer der Wochenshow angerufen und hat gesagt, willst du nicht mal 2 Wochen zum Probeschreiben kommen? Und dann kam ja die legendäre Szene, die ich schon oft erzählt habe, aber ich erzähle sie heute einfach nochmal. Weil für diesen Workshop musste ich damals 120 Mark bezahlen, das weiß ich noch, dass ich den mitmachen durfte, so, weil da war man auch im Hotel und so weiter. So, das hatte ich ja, das Geld als Student, das war okay. So, und dann ruft er mich aber an und sagt, ja, wir möchten, dass du mal 2 Wochen kommst. Und sagte, das wären dann 1000 Mark pro Woche. So, und dann habe ich aufgelegt, habe meine beste Freundin Käthe angerufen, habe gesagt, Käthe, ich würde das so gern machen, aber ich habe die Kohle nicht. Und dann hat meine Freundin Käthe gesagt, Markus, ich glaube, du hast da was falsch verstanden. Die wollen dir Geld geben. Und ich so, ey, bist du verrückt? Ich war da hin, schreibe Witze und krieg Geld dafür oder was? Das kann ja wohl nicht sein. Ja.
Oh nein.
Und ich habe aber wirklich bis zuletzt gezittert. Also ich weiß, dass ich vorhin noch geguckt habe, also falls sie es doch das Geld von mir wollen, könnte ich es irgendwie zusammenkratzen.
Oh Gott, wie süß.
Aber ich hoffe mal, dass ich vielleicht doch wirklich was kriege. Und dann habe ich es gekriegt und dann dachte ich mir, das mache ich jetzt immer. Ja, und dann tatsächlich haben sie mir am Ende dieser 2 Wochen haben sie mir einen Job angeboten. Und dann war ich da Autor. Erstmal ein halbes Jahr und dann wurde ich da Headwriter und so ging es dann weiter.
Und Autor ist dann Bürojob, man kommt, geht da morgens hin und sitzt dann den ganzen Tag da vom Rechner und guckt aus der...
Absolut. Also genau so war das. Es ist völlig absurd, aber wir haben wirklich um 9 Uhr angefangen zu arbeiten, haben wir erstmal alle Zeitungen der Welt durchgelesen und dann hat jeder so einen Auftrag gekriegt, welchen Sketch. Du schreibst jetzt einen Brisco Schneider, du schreibst einen Rickys Popsofa, ihr schreibt eine Umfrage und so. Und dann hat man da bis kurz vor 6 geschrieben und dann hat man dann Sketch schnell ins Büro des Headwriters geworfen und dann ist man abgehauen. Das war der lustige Part, als ich dann selber Headwriter war. Hast du dann halt kurz vor 6 von den Kollegen den Sketch reingeworfen gekriegt, hast gemerkt, na, der ist noch nicht so und saß dann noch bis 10 Uhr abends und hast ihn verbessert. Aber ja, aber die erste Zeit war unfassbar lustig.
Aber gibt es dann auch so, man sitzt irgendwie in der Gruppe zusammen, trägt sich irgendwie ein paar Gags vor und dann diskutiert man die?
Ja,
und es ist alles Wahnsinn, was wir hier machen und wir sind so schlechte Menschen oder ist das zugewandt? Weil da gibt es ja bestimmt auch immer Leute, die, keine Ahnung, einer, der immer so Top-Gags macht und der andere, der vielleicht eher so weniger so.
Naja, ich meine, die da gearbeitet haben, also ich meine, das war für mich total absurd, weil ich war ja wirklich Fan der Sendung. Also für mich war das gesponnenes Gold, was die da gemacht haben. Und deswegen hatte ich dann natürlich eine riesen Ehrfurcht. Aber dann auch zu sehen, die haben auch mal einen schlechten Tag.
Ah ja, das ist, ja.
Das hat dann eigentlich geholfen.
Wir sind viel zu weit nach vorne geprescht. Wie war dein erster Tag? Peter Schlönzke kommt ja in das Fernsehstudio rein, schreibt diese Musik. Ja. Und dann wird direkt als Kabelfeuer weggezerrt und angeschrien und gesagt, sie gehen jetzt da und machen sie das. Wie war das bei dir denn erst?
Ja, pure Ehrfurcht. Also ich weiß, dass ich in dieses Büro reinkam und da hingen natürlich schon all die Fotos von der Wochenshow und so. Und dann, ich weiß noch, am Anfang saß die Maske, dann kam das Kostüm und an diesem Zimmer bist du erstmal vorbeigelaufen, da hingen natürlich auch schon alle Bilder irgendwie von, wer da schon alles geschminkt wurde und in welche Rollen. Und dann kamen irgendwie dunkle Büros mit den Producern und so und dann kam das Autorenzimmer und das Autorenzimmer sah wirklich aus wie ein Kinderspielzimmer. Also das ist auch wirklich so, ab und zu ist auch ein Autor rausgerannt mit einer Wasserpistole und hat einmal quer über den Flur geschossen und dann wieder reingerannt. Und überall lagen Zeitungen, komische Figuren, Plastik-Action-Figuren oder sowas standen in der Gegend rum. Es war wirklich wie ein Spielzimmer von zu groß geratenen Kindern. Und du saßt dann natürlich die ganze Zeit da und hast nur gedacht, Gott, es kann gleich sein, dass hier Bastian Pastewka über den Flur läuft. Was mache ich denn dran? Das war schon sehr aufregend.
Du bist also auch durch die Gegend, also hallo, ich bin der Neue, hallo, ich bin der Markus.
Ja, ich habe mich auch tatsächlich, und ich glaube, das hat mich ein bisschen, das ist aufgefallen, ich habe mich halt auch bei jeder Maskenbildnerin und bei jeder Kostümbildnerin habe ich mich vorgestellt.
Das hätte ich aber dachte, auch gemacht.
Ja, und ich finde es bis heute auch richtig, ehrlich gesagt. Auch. Weil auch wenn ich jetzt beim Fernsehen oder so arbeite, ich möchte, dass ich alle kenne, die da mit mir arbeiten. Ich sag mal, da gibt es auch andere. Aber ich finde es irgendwie wichtig und ich mag das auch. Und tatsächlich mit manchen Kostümbildnerinnen bin ich heute noch befreundet. Von damals, von der Wochenshow-Zeiten und so.
Ja.
Finde ich super.
Wie cool.
Und hast du sie denn dann auch mal alle gesehen?
Ja, klar.
Also eine Anke, eine Bastian, Olli Dietrich. Klar,
natürlich, alle. Also das war schon...
Olli Dietrich war Samstag.
Und dann Ingolf Lück. Ja klar, ich habe ja dann mit denen auch Sketche besprechen müssen teilweise.
Das wollte ich gerade nämlich fragen. Ist das bedeutet Autoren sein, also gibt es nicht den Zettel ab, sondern du sagst auch, das habe ich mir dabei gedacht, das muss so gespielt werden?
Kann passieren. Normalerweise so, dass der Autor das nur gegenüber dem Chefautor, also der Headwriter, verantwortet. Der Headwriter, der trägt es dann eigentlich zu den Comedians und bespricht das mit denen halt. Und dann, aber wie gesagt, nach einem halben Jahr war ich da Headwriter und dann musste ich halt da auch in diesen Besprechungen sitzen und musste auch den Leuten erklären, warum wir glauben, dass dieser Sketch funktioniert. Und manchmal auch, ich meine, ne, wir hatten jede Woche eine 45-Minuten-Sendung. Das war unfassbar viel Holz, was wir da abliefern mussten. Und da waren auch Sachen dabei, wo du ganz klar wusstest, das ist also höchstens Handwerk, definitiv nicht Kunst. Wo wir dann manchmal sagten, ja, aber wenn Anke das sagt, dann wird das lustig. Tatsächlich war es auch oft so, weil wenn Anke was gesagt hat, dann wurde es auch lustig, die hat es irgendwie lustig gemacht, selbst wenn es echt vom Text her jetzt nicht das Gelbe vom Ei war. Aber trotzdem hatte natürlich Anke auch nicht immer Bock, uns da den Hintern zu retten und hätte natürlich auch immer lieber die pure Kunst gehabt. Aber da muss man auch realistisch sein, das war nicht immer so. Ganz, ganz klar gesagt.
intime Frage. Und der alte Headhunter kam dir dann am Gang entgegen und ihr musstet gucken, wie grüßen wir uns jetzt gegenseitig beim Verabschieden?
Headwriter meinst du, nicht Headhunter?
Headwriter,
ja. Ja, nee, das Gute war, ich wurde quasi zusätzlicher Headwriter.
Ah,
also ich habe da niemanden rausgeboxt, sondern ich wurde noch mit dazu bestellt quasi. Und deswegen, nee, der alte Headwriter war da immer noch mit dabei und wir haben uns einfach den Job geteilt. Deswegen war das ganz cool.
Aber hier bei in der Szene, das kommt ja vor, dass sie sagt, der Peter ist auf dem Boden geblieben, jetzt wo er beim Fernsehen ist. Bei dir ging das ja doch dann ganz schnell, dass du dann in diesem Medium warst. Wie war es bei deiner Familie und Freunden so, dass du dann...
Ja, die fanden das schon alle sehr aufregend. Ich würde mal sagen, meine Eltern waren da schon ein bisschen skeptisch. Also man muss mal die Geschichte dahinter vielleicht ein bisschen erzählen, weil ich habe, wie gesagt, in München studiert, Theaterwissenschaften so. Und ich war super unglücklich. Ich war in München unglücklich, war mit dem Studium unglücklich, war in der Uni unglücklich, ich war mit allem unglücklich. Und habe immer gesagt, ich schmeiß das jetzt hin, ich mach das nicht mehr so. Und dann haben meine Eltern so gesagt, mach das doch so lange, bis du was Besseres findest irgendwie, wenigstens. So. Fand ich eigentlich einen ganz guten Ansatz von ihnen, weil ich war ja da aufgeräumt. Und dann habe ich eben diesen Workshop gemacht und dann diese 2 Wochen Probearbeit gemacht. Und dann weiß ich noch, dass ich bei meinen Eltern angerufen habe und gesagt, wirklich nur wörtlich gesagt habe, Mama, Papa, ich habe was Besseres gefunden.
So. Ich bin jetzt beim Fernsehen.
Und dann bin ich aber noch nach Hause, also nach München gefahren, habe noch meine Zwischenprüfung in Theaterwissenschaft gemacht, weil mich meine Eltern drum gebeten hatten, weil das war gerade die Zeit und ich habe mir gedacht, na, dann kann ich die ja noch machen. Weil dann wäre es einfacher gewesen, wieder in das Studium einzusteigen, falls es doch
nichts wird.
Und dann weiß ich wirklich noch, ich lag nur im englischen Garten, hatte ein paar Bücher dabei, habe ein bisschen gelernt und habe dann noch die Zwischenprüfung gemacht, weil ich mir dachte, mir ist eh alles scheißegal. Ich gehe ja gleich nach Köln. Und deswegen war ich unfassbar entspannt, habe die auch bestanden und habe dann gesagt, alles klar, auf Wiedersehen, ich bin jetzt weg hier. Und dann habe ich da angefangen. Ich sag mal, ich glaube so, ich würde mal tippen, meine Mutter hat sich von Anfang an da so ein bisschen gefreut, die fand das irgendwie ganz spannend. Bei meinem Vater, glaube ich, der wäre heute noch froh, wenn ich doch nochmal an die Uni und mein Studium fertig machen würde. Es wird aber wohl nicht mehr passieren.
Wir haben ja
dafür bist du zu erfolgreich.
Ach, hör doch auf.
Wir fragen uns ja immer, Martin haben auch gefragt, wo der her das kommt, ne? Diese Leidenschaft, die sich dann durchs Leben trägt. Ich war ganz, ganz spannend, weil in deinem Lebenslauf auf Wikipedia steht zumindest, du hast mit Stand-Up ja 2007 angefangen.
Ja, stimmt
das? Ja, das ist richtig. Das heißt, als wir damals die Open Mic Night hatten, du auch bei uns aufnehmen, das war es ja ganz frisch.
Absolut, das war mein zweiter Auftritt in Köln war bei euch damals im Gloria. Das weiß ich noch. Ich weiß sogar noch die Nummer, die ich gemacht habe. Krass. Da ging es um die Reise der Pinguine, das weiß ich noch.
Nee. Aber woher wusstest du denn 10 Jahre vorher, nee, 7 Jahre vorher, dass du Gags schreiben kannst? Also was?
Das wusste ich ja gar nicht. Also ich meine, ich habe früher schon in der Schule immer so bei Kabarettgruppen mitgemacht und habe auch bei irgendwelche Comedy-Wettbewerben mitgemacht und so, alles in der Schule und war natürlich auch in der Theatergruppe und so. Aber ich hatte noch nie einen Sketch geschrieben. So, und dann habe ich das gelesen auf der Homepage von der Wochenshow, dass die Leute suchen. Und dann habe ich echt so richtig teilweise noch mit Bildern ausgeschnitten aus der Zeitung und dann einen Witz drunter geschrieben und dann wirklich auf meiner Schreibmaschine. Das war ja echt noch ein bisschen vor dem Computerzeitalter auch, muss man sagen. Also um den Computer zu benutzen, bin ich in den Computersaal der Universität gegangen. Habe ich dann irgendwie auf meiner Schreibmaschine 2, 3 Sketche mir ausgedacht, so wie ich halt dachte, das könnte lustig sein. Und das habe ich denen geschickt. Das war so wirklich so eine kleine Mappe, so ein Schnellhefter. Den habe ich denen geschickt und habe mir gedacht, jetzt probieren wir es halt mal aus. Und ja, dann kam der Anruf.
Wie cool.
Ja, war es wirklich.
Das ist wirklich eine schöne Geschichte.
Timing ist alles.
In der Tat war da das Timing einfach perfekt, weil zu dem Zeitpunkt sind, ich glaube, 5 Autoren von der Wochenshow weggegangen. Warum, weiß ich bis heute nicht. Die haben da gekündigt, haben aufgehört, sind zu anderen Projekten gegangen. Das heißt, die hatten einfach von einem Tag auf anderen einen wirklich enormen Bedarf an Autoren.
Es waren alles Fernsehmonster.
Ja, sind zum Fernsehmonster mutiert. Man weiß es nicht. Weißt du denn noch so den, wo du am aller... Was heißt stolzesten oder den am besten? Kennst du noch einen von der Wochenshow, wo du sagst, das war mein Witz? Und
den Gag?
Ja.
Nee, aber ich weiß noch den ersten Gag, den ich jemals geschrieben habe in der Wochenshow. Das weiß ich noch, weil wir hatten immer diese 10er-Liste, diese 10 Anzeichen, woran sie erkennen, dass sie so halt irgendwie. Das hat Ingolf ja immer vorgetragen. Und da haben sich wirklich immer alle Autoren getroffen im Autorenbüro und haben zusammen gebrainstormt. Halt. Und dann gab es echt eine Liste von 80 Punkten und man hat halt die 10 besten genommen. Und wir hatten, das erste, wo ich mitgemacht habe, war die Liste 10 Dinge, woran sie erkennen, dass sie Star Wars-süchtig sind. Mhm. Das muss man dazu sagen, dass ich bis dahin, glaube ich, noch keinen einzigen Star Wars-Film gesehen hatte, weil das auch nicht echt mein Genre ist.
Ja.
Aber ich habe halt mitüberlegt und dann habe ich einen Punkt gemacht, woran sie erkennen, dass sie Star Wars-süchtig sind. Sie werden zu keiner Party mehr eingeladen, weil sie immer in den Raum schiffen. Und das war in der Tat der erste Gag, der jemals von mir dann im Fernsehen ausgestrahlt wurde.
Hast du das dann gesehen?
Ja, das habe ich
gesehen. Auf welchem Platz war das von 1 bis 10?
Das weiß ich nicht mehr. Das war aber, keine Ahnung.
Dann war es nicht die 1, dann war es wahrscheinlich.
Nee, die 1 war es garantiert nicht. Aber als ich dann das im Fernsehen gesehen habe oder schon im Studio gesehen habe und gesehen habe, oh Gott, die Leute lachen.
Das war, das ist doch mega Gefühl.
Ja, das war das Größte.
Oh, wie schön. Oh, wie schön. Ja.
Eine kurze, schwule Frage, bitte. Mit der Bitte um kurze Antwort, nicht weil du zu lange antwortest, sondern fandest du damals Brisco Schneider lustig? War das gar nicht Thema, weil, also ne, das würde heute, das ist homofeindlich, ja, weil der so mega tuntig war, ja, und das kann man nicht mehr machen, kann man doch machen, muss man drüber stehen. Wie hast du zu der Figur gestanden?
Damals war ich ja noch ultra heterosexuell.
Auch offiziell?
Nein, natürlich.
Oder innerlich?
Nein, weder noch natürlich. Nee, doch, offiziell war ich. Ich war ja noch nicht geoutet damals, als ich da angefangen habe. So. Und ich fand Brisco unfassbar lustig. Ich weiß aber auch, dass wir nie gesagt haben, dass er schwul ist. Mhm. Und ich glaube auch, also da müsste man jetzt wirklich mal Bastian fragen, weil ich glaube, Basti hatte da sein ganz eigenes Konstrukt für Brisco Schneider. Und das war nicht das Thema. Natürlich wird man heute sagen, ja, das wurde so dargestellt. Und man wird es wahrscheinlich auch nicht mehr so machen, würde ich mal tippen. Aber ich weiß, dass wir nie offiziell drüber geredet haben, dass Brisco Schneider schwul ist. Er war eigentlich vor allem ein Klemmi.
Genau, hätte ich auch gedacht.
Das war eigentlich der Hintergrund. Und eigentlich fast ein bisschen, ja, also Klemmi und seine eigene Sexualität, wenn er denn eine hatte, haben wir nie thematisiert in der Hinsicht. Das haben immer, wenn, dann die Gäste gemacht. Er hat es nicht thematisiert und ich fand es, so vom Spielen her, fand ich es wirklich wahnsinnig lustig, muss ich einfach sagen.
Ja, das ist, ja. Ich fand es auch sehr
lustig. Aber ich weiß auch, wir hatten auch Diskussionen zum Beispiel, ich habe ja zum Beispiel auch den Schuh des Manitou geguckt und war sogar zweimal drin, einer wirklich vielleicht, also ich glaube die einzige deutsche Komödie, in der ich zweimal war, und habe mich da aber auch mal mit Ralf König drüber unterhalten, der den Film gar nicht lustig fand, zum Beispiel. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe ihn jetzt lange nicht mehr gesehen, den Film, wenn ich nochmal gucken würde, ob ich da immer noch drüber lachen würde. I don't know. Ich habe jetzt gehört, sie machen ja gerade das Kanu des Manitou. Mhm. Die Fortsetzung, bin ich mal gespannt, wie man dann mit so einer Figur umgeht. Weiß ich nicht. Aber sollen sie mal machen.
Okay.
Ich habe das ähnlich wahrgenommen. Ich glaube, da sind wir die Generation gerade, die auch Schule des Manitou fand ich deshalb so gut. Weil es gibt ja von Markus Kram, wie heißt der?
Johannes Kram,
ja, die Kritik auf den Film, finde ich durchaus nachvollziehbar, aber aus der Zeit betrachtet, damals 2002, es gibt ja zum Beispiel zwei Schulrollen Schuh des Manitou, nämlich der landet ja mit dem in der Badewanne, mit dem einen Cowboy, das wird gar nicht thematisiert. Ja. Mhm. Es gibt ja auch quasi nicht tuntige Homosexuelle in diesem Film, die eben einfach mitspielen. Und ich weiß noch damals bei Brisco Schneider oder eben auch Schulz Manitou, das war so eine Zeit, wo ich als frisch geouteter junger Schwuler irgendwie das cool fand, dass es jetzt so viel zu sehen gibt einfach. Und ich fand es irgendwie lustig, gut, dass die Rollen da waren, dass das humoristisch ist und dass irgendwie, es war nicht lächerlich, aber Brisco Schneider fand ich eher so verletzlich und unsicher, aber nicht homofeindlich damals.
Das kann ich zumindest von Autoren aus Sicht aus sagen, das war auch nie das Ziel von Brisco Schneider, von der Figur. Ich weiß, als dann irgendwann Stefan Raab da war, der war mal als Gast da und der hat dann halt ja ein Lied auf Brisco Schneider gesungen. Das Rabigramm. Und da ging es dann auch, du bist ja ein Hinterlader und so weiter. Das war aber, sowas hätte Brisco niemals gesagt.
Die Chaps fand ich auch unangenehm. Der hat doch die Chaps noch angeboten.
Genau. Das war ganz anders. Ich fand zum Beispiel übrigens, von wegen Schuh des Manitou, wie gesagt, den fand ich damals brüllkomisch. Den anderen, wie hieß er? Traumschiff Surprise. Das fand ich dann schon auch nicht mehr so komisch, weil ich mir dachte, okay, jetzt sind es halt irgendwie auch noch drei, die tuntig sprechen müssen und das fand ich jetzt einfach, das war nicht so mein Humor.
Apropos tuntig sprechen, ich mach mal kurz weiter, weil wir sind ja von der Frage abgekommen. Danny und Laura sind ja lebensbejahend, sehr lustig auch hier im Podcast. Ich habe da meine Schwächen und die Frage war ja, wie schreibt man einen guten Gag?
Wie schreibt man einen guten
Gag? Was ist das Einmaleins für einen guten Gag, damit ich hier zukünftig durchstarten kann?
Also für mich ist ein guter Gag immer der, wo ich schon beim Schreiben selber lachen muss. Wenn ich das schaffe, also ich meine, ich finde, es gibt immer so, man hat Handwerkszeug, wenn man schon sehr lange Gags schreibt. Und dann gibt es aber, und ich glaube, ich kann dir zu jeder Zeit einen Sketch schreiben, irgendwie, so über irgendwas.
So was Palim Palim.
Ja, naja, aber das ist dann wieder Palim Palim, das muss man jetzt mal sagen. Das ist vielleicht In Anführungszeichen doofer Gag, aber wie alt ist dieser Sketch? 40 Jahre
das ist immer vielleicht noch
ungefähr. Und es gibt immer noch Leute, da sagst du Palim Palim und die Leute brechen in Lachen aus.
Ja.
Das ist für mich ein sehr, sehr guter Gag.
Ja.
Und wenn du sowas schaffst, ja, oder wenn du einfach nur Hurz sagst und Leute lachen sich tot, selbst Leute, die damals noch gar nicht auf der Welt waren, lachen sich teilweise tot, da musst du sagen, das ist ein Geniestreich. Das kannst du einfach nicht anders sagen. Und so. Dasselbe gilt für Palim Palim auch. Ein guter Gag, wie gesagt, für mich immer einer, über den ich selber lachen muss, da freue ich mich. Ich habe auch in meinem Programm immer Witze, über die nur ich lache. Das ist einfach so. Also mindestens einer im Programm ist immer drin, wo ich weiß, ja, werd still, aber ist mir egal. Den mache ich trotzdem, weil ich finde ihn lustig. Aber ansonsten, wie gesagt, ich denke, es gibt Handwerkszeug, es gibt, du kannst dich an Aktualitäten abarbeiten, du kannst Bezüge machen auf aktuelle Geschehnisse und so weiter. Dann gibt's natürlich so nur Setup-Punchline, also du baust den auf irgendwie und dann ist die Punchline einfach die Brechung und dann weißt du, okay, das ist jetzt einfach unerwartet und deswegen werden die Leute lachen. Es gibt wirklich Handwerkszeug.
Das oder man dann Übertreibung.
Lernt. Übertreibung, alles. Es ist alles möglich. Ja, und das Handwerkszeug kann man sich aneignen, aber dann ist halt eben noch die Frage, schaffst du es dann noch so, den Funken Gold drüber zu streuen, so dass die Leute sagen, okay, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Mhm. Weil für mich ist zum Beispiel so, auch wenn ich Stand-up-Programme von Kollegen gucke und wenn die es schaffen oder wenn ich eine Komödie gucke, wenn die es schaffen, dass ich drüber lache und nicht dachte, ja, ich wusste genau, wo es hinführt, das ist die ganz hohe Kunst, finde ich.
Ja.
Jetzt bringe ich dich in eine beschissene Situation.
Ganz beschissene Situation.
Du hast ihn ja jetzt gesehen und zwar nur einmal den Film.
Wann hast du den denn gesehen?
So, die Geschichte dahinter muss ich aber vielleicht auch noch erzählen.
Ah ja.
Ich bin prinzipiell kein deutscher Komödiengucker, gebe ich offen zu. Ich bin, also die Anzahl der deutschen Komödien, die ich im Kino gesehen habe, würde ich jetzt mal sagen, kannst du an zwei Händen abzählen. Zwei davon waren der Schuh des Manni. So, und deswegen, ich habe aber schon immer Habe Kerkeling geliebt. Immer, immer, immer. Und als dieser Film rauskam, kein Pardon, ich hatte Schiss. Weil ich habe mir gedacht, ich liebe Habe Kerkeling. Ich habe Schiss, diesen Film im Kino zu gucken und mir dann zu denken, oh, ist wieder so eine deutsche Komödie, die ich nicht lustig finde. Da bleibe ich lieber daheim. Und deswegen habe ich den wirklich nicht geguckt. Und ich habe ihn dann viel, viel später mal im Fernsehen geguckt, als er kam. Mhm. Oder bei irgendeinem Streamingdienst. Und habe mich beömmelt vor Lachen, wirklich.
Na Gott sei Dank.
Wirklich beömmelt vor Lachen und dachte mir, okay, den hättest du aber wirklich gut im Kino gucken
ja, können. Ja, okay.
Das ist die Geschichte.
Aber dann, Markus, ist die Frage, warum nur einmal?
Weil ich prinzipiell, es gibt ganz wenige Filme, die ich mehr als einmal gucke, wirklich. Ich glaube, der Film, den ich am häufigsten gesehen habe in meinem Leben, war Ed Wood von Tim Burton, weil ich den einfach unfassbar gut fand. Mhm. Und damals habe ich ja noch im Kino gearbeitet und habe den, glaube ich, wahrscheinlich 50 Mal vorgeführt und 10 Mal selber geguckt und dann mir auch noch irgendwie auf VHS oder DVD oder was auch immer geholt und dann auch noch zu Hause selber geguckt. Das hat jetzt aber auch nachgelassen. Also den habe ich auch seit mindestens 15 Jahren, 20 Jahren nicht mehr gesehen.
Okay.
Intimes Detail erfahren. Der Olli hat ja auch lange im Kino gearbeitet.
Ah.
Wollt ihr vielleicht einen Podcast machen? Popcorn? Salzig oder süß? 97 Folgen? Eine Diskussion?
Der Markus und ich wissen wenigstens, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, dass im Eimer Popcorn genauso viel Popcorn drin ist wie in der großen Tüte.
Ach so, ja,
die Leute immer beschissen worden sind.
Nein, das wusste ich nicht.
Doch.
Ach.
Ja, erzähle ich dir nach der Folge. Sehr ausführlichst.
Musstest du auch Popcorn verkaufen?
Oder was ich habe alles gemacht. Ich habe vorgeführt, also so richtig noch mit Umblenden damals, mit zwei Projektoren. Und ich habe Karten verkauft und ich habe auch Popcorn gemacht. Klar, ja.
Irre.
Und ich war jetzt wieder in meinem alten Kino in Zeil am Main und komme da rein, mache die Tür auf und es riecht einfach wieder nach Popcorn. Und ich dachte mir, geil.
Und du hast immer noch den Mitarbeiterausweis?
Ich könnte schon wieder Karten abreißen. Nee, Mitarbeiterausweis gab es nicht bei uns. Aber ich konnte jeden Film sehen, als ich da gearbeitet habe. Das war toll.
Okay, dann hast du den Film also nur einmal gesehen.
Ja.
Aber kannst du dann überhaupt so Witze aus diesem Film? Also wenn wir jetzt irgendwelche Dinge daraus zitieren, erinnerst du dich dann
daran? Ja, natürlich erinnere ich mich an sowas wie der Glückshase und hier Heinz Wäscher und so, das sagt mir schon alles was. Und ich weiß eben noch die Szene, wo ich damals vom Fernseher schallend gelacht habe.
Jetzt bin ich aufgeregt.
Ja, ja. Das war natürlich die Interviewszene, wo er dann auf Englisch antwortet. Ja. Das war die Szene, wo ich nicht mehr konnte vor Lachen, wirklich. Also da musste ich kurz Stopp machen, weil ich einfach, das fand ich einfach brillant.
Mach nochmal, Laura.
Was?
Was sagt er?
Well, Gudrun, I think. Ich denke, ich kann sagen, mein Publikum liebt mich und ich liebe mein Publikum. Hast du jemals für Harpe geschrieben?
Nein, nie.
Wirst du nochmal für Harpe schreiben?
Ich weiß nicht, was er noch so vorhat. Also ehrlich gesagt, ich weiß ja, dass er hat jetzt ein Schlageralbum mal rausgebracht und so weiter, aber ich glaube, das war auch wirklich ein Schlageralbum und kein ironisches Schlageralbum. Ja, genau. Er hat sich ja weitgehend von der Bühne und Fernsehen so verabschiedet, wenn ich das richtig sehe. Sie haben ja Las Piranhas jetzt eine Serie draus gemacht bei RTL, das habe ich aber auch nicht gesehen, ehrlich
gesagt. Hast du den Film damals gesehen?
Den Film, jetzt wirst du mich auslachen. Gott.
La. Nee, wir haben einen Disput hier.
Sehr gespannt.
Ach, der ist schon längst befriedet.
Den Film hatte ich nie gesehen. Jeder aus der Comedy-Branche, dem du das sagst, schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, weil er sagt, wie kann man Club Las Piranhas nicht gesehen haben? Und deswegen habe ich mir vor 10 Jahren ungefähr die DVD gekauft. Die lag jetzt 9,5 Jahre in meinem Schrank und ich habe wirklich vor einem halben Jahr gedacht,
heute ist
der Tag.
Der lief, wir waren alle zusammen im Kino zu Club Las Piranhas, vor einem Vierteljahr haben die im Kino geguckt.
Ja, hättet ihr mir mal eingeladen. Ja,
siehste, so, was ist denn da? Da war das gelaufen? Timing schlecht. Und wir kamen alle so aus dem Kino. Erzähl, du hast.
Ja. So. Ja. Hast du geguckt und?
Ich habe ihn geguckt und ich muss jetzt einfach mal sagen, ich glaube, der ist nicht gut.
Hier sitzen die witzigen Leute hier.
Wenn man eben meine These ist, wenn man 17 war und leicht bekifft, war das damals lustig im Fernsehen. Aber wir müssen Martin Reinels Einwand, jetzt haben wir nämlich vergessen, berücksichtigt. Martin sagt, das war ein Fernsehfilm, nie ein Kinofilm. Richtig. Und das sieht man niemand.
Ja.
Oh, komm, der arme Olli, wer weint
schon? Das Lustige ist, dass ich ganz viele Leute kenne, die an dem Film mitgearbeitet haben. Und ich bin 100% sicher, das war damals der absolute Smasher. Ich habe ihn jetzt geguckt und ich habe so viele Dinge nicht mehr verstanden. Und auch nicht wahnsinnig lustig gefunden, muss ich zugeben. Er ist einfach auch ganz anders geschnitten, als man ihn heute schneidet. Es ist irgendwie, der Ton war seltsam und so. Es war alles, ich glaube, wenn ich ihn damals geguckt hätte, als er im Fernsehen lief, hätte ich wahrscheinlich mich beömmelt vor Lachen. Heute habe ich leider nach einer halben Stunde ausgeschaltet.
Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Und weißt du, was ich noch viel schlimmer finde, ist, dass Club Las Piranhas nach Kein Pardon gedreht wurde.
Ach, und ich, das wusste ich gar nicht.
Ja, und ich dachte mal, ja okay, da haben sie sich ein bisschen ausprobiert, geguckt, was funktioniert und dann Kein Pardon gedreht.
Das hätte ich aber auch viel andersrum gedacht.
Ja, ne? So nämlich. Finde ich auch. Naja.
Aber immerhin, Angelika Milster hat mitgespielt und für die habe ich später mal geschrieben. Texte.
Und warum ist sie denn heute hier im Bus?
Warum steht sie dann hier im Bus?
Das war wieder ein Zitat, da habe ich aber, glaube ich, schon ausgeschaltet.
Ja.
Dieses Zitat macht der Olli. Hast du kein Pardon-Zitat in deinem Leben, was du benutzt?
Fällt dir was ein? Einmal gucken.
Wenn dann wirklich, well, Gudrun, you know. Das auf jeden Fall. Sonst, nee, dafür ist es
so kann ich nicht arbeiten? Nee, gar nicht?
Naja, klar, ich meine, jetzt wo du sagst, fällt mir das alles ein, aber ich habe ihn einfach nicht auswendig gelernt.
Oh, Frage. Wenn du mit so vielen Comedy-Autorinnen zusammengearbeitet hast, waren denn da Zitate aus dem Film? Obwohl, kannst du ja gar nicht wissen, hast du noch nicht gesehen. Weiß ich jetzt nicht. Aber so kann ich nicht arbeiten.
Ja, sowas kommt natürlich.
Arizona Blau.
Und natürlich kommt sowas durchaus. Wobei, mir fallen dann halt immer eher, ich sag mal, Loriot-Sachen kenne ich besser auswendig als diesen Film, ganz klar. Und solche Sachen von Loriot, die Zitate, die hier kennt man natürlich immer.
Ne? Da möchte ich
möchte einfach nur hier sitzen. So, das ist einfach, das weiß einfach jeder, was das ist.
Und damit möchte ich dich jetzt dazu bewegen, unseren Podcast weiterzuhören, weil ich habe für eine der nächsten Folge einen Skandal. Denn dieser Film bedient sich schamlos an Loriot-Sketchen in späterer
Szene. Ach so, ja, das haben wir aber auch schon mal.
Schamlos, ja, ein bisschen schon, aber es wird noch schamloser. Echt? Ich werde euch Szenen im Vergleich spielen und die Dialoge sind 1:1.
Oh.
1:1.
Ja, der war einfach.
Dann würde ich sie, glaube ich, erkennen. Oh, doch, weil Papa Ante Portas habe ich mindestens 5-mal gesehen, würde ich tippen. Einmal davon im Kino. Boah, bleiben schon nur noch 7 Filme, die ich sonst noch gesehen habe. Okay.
Ich wohne hier, aber doch nicht jetzt. Nein.
Mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein.
Darf ich doch vielleicht lieber wieder nach oben, also.
Komisch, für sowas habe ich ein Gedächtnis.
Na toll, meine Ehe geht in die Brüche, mein bester Freund sagt, guck mal, ein Eichhörnchen.
Ja, ich sehe schon, ihr könnt noch
ein paar. Ich habe Hausverbot in diversen Kneipen deswegen bekommen. Es wollten Leute schon, dass ich Veranstaltungen verlasse, weil ich diesen Film mitsprechen kann.
Wie kein Pardon.
Ist gut.
Zum Abschluss, ich hab dich auf eine Frage eingeladen. Die ist so wichtig, für mich zum Abschluss. Gedanklich. Ich habe ja auch Bühnenarbeit gemacht. Und mit Willi, meinem Partner. Ja. Wir haben Gags geschrieben. Ja. Und meine Erfahrung ist, Gags werden ja totgeredet.
Ja.
Ohne Unterlass.
Ja.
Wie meinst du Gags?
Na, du hast einen Gag und du bist überzeugt, das ist der beste Witz der Welt. Und dann erzähle ich dir den und du sagst, verstehe ich nicht.
Ach so.
Finde ich blöd, funktioniert nicht.
Ja.
Ist nicht witzig, ist platt.
Platt, ja.
Wie geht's dir da? Das ist Frage Nummer 1, dann kommt Frage Nummer 2.
passiert ständig. Das ist gut, also ich sag mal so, das ist ja so ein bisschen zwiegespalten. Wenn ich jetzt für jemand anders schreibe, finde den Gag unfassbar lustig und der ihn aber aufhören soll, sagt einfach, sorry, funktioniert für mich gar nicht. Dann habe ich wenig in der Hand, weil er muss ihn machen oder sie muss ihn machen. Mhm. So, und dann kann ich noch 10-mal sagen, ja, aber das ist so gedacht und ich spiele sie nochmal vor und spiele sie nochmal vor. Wenn er dann immer oder sie immer noch sagt, nee, sorry, fühle ich nicht, dann muss ich ihn beerdigen. Es ist einfach so. Jetzt ist aber mittlerweile der große Vorteil, da ich selber auf der Bühne beziehungsweise vor einer Kamera stehe, es gibt immer noch Witze, wo mich dann, keine Ahnung, dem ich meinem Agenten vorspiele oder meiner Redakteurin vorspiele oder whatever und die sagen, ich verstehe es irgendwie nicht so richtig. Und dann sage ich, lass mich mal machen, ich mach's trotzdem. So. Und dann gibt's immer noch die Möglichkeit, dass ich trotzdem verrecke auf der Bühne. Dann bin einfach nur ich schuld. Mhm. Oder aber der Gag funktioniert wirklich und ich kann allen sagen, hab ich euch gesagt.
Intime Frage.
Ja.
Also, müsstest du eigentlich den Leuten am Anfang auf die Bühne gehen und sagen, guten Tag, mein Name ist Markus Barth, ich spiele heute übrigens nur Gags, die andere nicht wollten. Oder sparst du dir die geilsten für dich auf und sagst dann, der Gag ist so gut, den gebe ich nicht ab. Wie ist die Realität?
Ich schreibe ja fast nicht mehr für andere. So, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass das schwierig ist. Also ich habe zum Beispiel ja die ersten beiden Bühnenprogramme von Mirja Böß habe ich geschrieben. Und das war für mich vollkommen in Ordnung, weil Mirja einfach eine völlig andere Art der Komik macht, als ich, in einer ganz anderen Welt lebt als ich. Ich meine, die erste Programm, da kam sie gerade von ihrer Möhre-Karriere quasi vom Ballermann und ist dann auf die Bühne gegangen. Also das ist wirklich ganz was anderes als das, was ich mache. So, deswegen war das für mich kein Problem, weil alles, was ich für Mia geschrieben hatte, wäre ich niemals auf die Idee gekommen, für mich zu verwenden. Mittlerweile merke ich halt so, ne, wenn ich einen geilen Gag habe, dann möchte ich schon gucken, weil irgendwo bringe ich den unter. Und da wird es dann schwierig zu sagen, ja komm, ich gebe den anderen die Halbgarn und die Besten behalte ich für mich. Deswegen habe ich irgendwann gesagt, nee, also ich sag mal so, wenn mich ein Kollege, eine Kollegin fragt, kannst du mal über mein Programm gucken, dann mache ich das oft. Aber ich schreibe eigentlich fast nichts mehr für andere. Und deine zweite Frage?
Jetzt kommen wir zum Film. Wir haben eine Arbeitsthese. Wir versuchen hier diesen Film so zu gucken, dass wir am Ende eine Art Erleuchtung kriegen. Mhm. Oder Demut oder einfach ihn nie wieder schauen. Irgendwas wird passieren in der letzten Folge. Wir wissen, es ist eine Reise.
Das wusste ich nicht.
Das hat dir keiner gesagt. Ne?
So, es gibt in dem Film diverse Gags, die absolut lustig, aber unverständlich sind. Und wir fragen uns seit 47 Folgen, wie haben die es geschafft, dass sie drin bleiben.
Ja.
Und vor allem eigentlich ja sich nur um drei Gags, die immer wiederkehren, drehen.
Ja, Leberwurstschnittchen, die Correga-Tabs, die man nicht bestellt hat. Und meine beispiel-ikonische Szene ist da der Klingelstreich. Sie klingeln unten an dieser Klingelwand, der macht Melodienraten. Mhm. Und jeder weiß eigentlich, wenn man klingelt, kommt der Ton nicht
unten. Kommt kein Ton.
Mhm. Richtig. Aber irgendwie muss es der Gag ja geschafft haben, nicht totgeredet zu werden. Mhm. Obwohl er völlig unlogisch ist. Meine Arbeitsthese oder unsere ist, Habe Kerkeling war zur Zeit so berühmt, konnte machen, was er wollte. Und es hat einfach niemand drüber geguckt. Der hat mit Color Grossi, also haben sich drei Leute zusammengesetzt, bierselig, haben diese Gags geschrieben und niemand hat das kritisiert. Würdest du das in deiner Erfahrung?
Absolut, würde ich genauso sagen. Ich glaube, es wäre schwieriger geworden, wenn das ein Fernsehfilm gewesen wäre, weil da sitzen dann halt wirklich nochmal fünf Redakteure, Redakteurinnen und sowas und sagen noch was dazu. Aber vollkommen richtig, Habe Kerkeling war zu der Zeit einfach schon ein Riesenstar. Und wenn der gesagt hat, das mache ich, weil das ist lustig und mein Name steht überall drauf und wahrscheinlich war er auch noch Mitproduzent des Films oder sowas, dann konnte der, glaube ich, machen, was er wollte. Und dann bleibt das da drin. Aber wenn du natürlich eher so ein aus dem Anfängerbereich bist oder so, dann musst du dir ganz viel anhören, dass die Leute sagen, nee, das ist nicht lustig. Das ist einfach so.
Ja, weil wir auch Sachen weggegangen sind. Wir haben mit Martin Reinl, ach nee, es kommt ja noch, sag ich gar nicht, wie ist denn das jetzt? Also, wir haben zwei Folgen mit Martin, weil Laura ja krank war, haben wir die voraufgezeichnet. Also, ihr hört jetzt was in der Zukunft liegt.
Ja.
Oder wir schneiden es raus.
Das wäre vielleicht
einfach. Nein, hier wird nichts rausstehen, wir sind live on tape. Dass der einfach auch jetzt, wo der mit Ulla im Café sitzt oder hier, so Absurditäten, also die schreiben Szenen, wo der in einem Oma-Café sitzt zum Geburtstag, da kommt das Paulinchen, das macht alles überhaupt keinen Sinn, ist aber auch nur mittellustig, aber dennoch blieb es alles drin.
Aber guck mal, da schau dir mal alte Folgen von Monty Python an oder so weiter. Da ist auch so viel Zeug drin, wo du denkst, keine Ahnung, was ihr da wem mitteilen wolltet. Aber die hatten einfach totale Narrenfreiheit. Also die Entstehungsgeschichte von Monty Python ist ja auch nochmal echt ein Kapitel für sich. Weil damals gab es halt bei der BBC wirklich noch einen Typen, der gesagt hat, ja okay, hier ist Geld, macht 5 Folgen und dann sehen wir mal weiter. Und dann haben die ja losgelegt. Also wenn man die Biografie von John Cleese liest, das ist wirklich, also das sind Szenen, die gäbe es heute nicht mehr. Und aber trotzdem sind auch heute noch Witze drin. Und übrigens auch bei Loriot, finde ich immer noch, sind manche Gags, wo ich mir denke, ja, nö.
Ja, Monty Python ist ja auch so eine, finde ich, das ist ähnlich wie hier mit Club Las Piranhas, dass ja das Leben des Brian auch vor Ritter der Kokosnuss kam. Finde ich total absurd, weil weil die so qualitativ und filmisch und ganz merkwürdig. Aber für was für Gags? Musstest du schon mal richtig für einen Gag kämpfen, der es dann geschafft hat? Oder hast du, wie ist das, wenn man jahrelang Gag-Autor ist? Kämpft man dann oder ist man so wie Peter hier irgendwann total desillusioniert vom Fernsehen? Und
schreibe ich den Scheiß halt.
Ich bin da, glaube ich, echt ein bisschen realistisch. So, also ich weiß, jetzt gerade zum Beispiel habe ich ein paar Moderationen für meine Sendung im BR da geschrieben und so. Und wenn da jemand einen Gag nicht versteht, also als erstes bespreche ich es mit meinem Agenten so, dem schicke ich das Buch. Wenn er dann sagt, boah, über den Gag komme ich nicht rüber. Wenn ich dann immer noch sage, so, ich finde ihn aber lustig, dann sage ich, lass ihn uns mal auf die nächste Ebene tragen. So, wenn dann auch noch die Redakteurin oder der Regisseur drüber liest und sagt, boah, wir verstehen diesen Gag nicht, dann muss ich einfach sagen, dann steht's 3-1 und dann ist das, dann bin ich auch realistisch genug zu sagen, ich glaube, vielleicht ist er doch in meinem Kopf lustiger als in der Realität.
Ja, ja.
So. Und dann bin ich aber da auch relativ uneitel und sage, ach komm, dann schreibe ich einen anderen irgendwie. Es gibt ganz wenige Gags, wo ich sage, nein, der muss und sonst verlasse ich den Raum und trete nie wieder auf. Da wird man auch realistischer, weil ich mir manchmal denke, bevor ich die Diskussion mache, schreibe ich einfach einen neuen. So. Aber trotzdem, und wenn es natürlich für mein Soloprogramm ist, da kann ich ja eh machen, was ich will. Und wenn er dann 10-mal nicht funktioniert hat, dann kommt die Phase, wo ich mir denke, ist es mir das wert, auch noch ein 11. Mal auf der Bühne zu verrecken? Oder ändere ich ihn jetzt einfach?
Ja. Und nicht, dass es noch eines Beweis bedürfte, aber bestätigst du die These, dass, was hier ja auch immer im Team um Aufnahmeleitung, Jury, ja, Käffchen und so, ist alles Wahnsinn, was wir hier machen. Wir sind Fernsehmonster. Kennst du das aus deiner jahrzehntelangen Fernseherfahrung mittlerweile auch? Dass
und der Markus hat dir jetzt eine eigene Fernsehsendung. Also du moderatierst die, ja, ne? Genau. Im SWR.
Nein, ja, im BR.
Im BR.
Im Bayerischen Rundfunk.
Das ist richtig.
Ist Bamberg in Bayern? Ja, ne? Klar. Entschuldigung. Ja.
Dass es einfach Anleihen aus diesem Film gibt, wo du sagst, das ist einfach 1:1.
Ja.
Ja. Gut, danke.
Ja, da müssen wir nicht drüber reden, das ist so. Also ich meine, ne, den Satz alles Monster würde ich nicht unterschreiben, so, aber natürlich gibt es solche Gestalten, klar.
Fragst du dich nicht auch, wieso gibt es diese Menschen dann noch da? Also, dass es immer so Tyrannen gibt, wo man denkt, alle sind abgefangen von dieser Person und die darf einfach weitermachen.
Ja. Ja,
wie kann das sein?
Ja, ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht erklären. Das ist, manchmal gibt es einfach noch so alte Pründe, glaube ich, irgendwie, ja, wo man dann sagt, ja, der hat das aber schon immer gemacht oder die hat das aber schon immer gemacht und so haben wir das auch schon immer gemacht.
Wir haben ja sonst, ja, keinen.
Ja.
Manchmal auch das, aber ja, manche Leute, also das kennen wir doch aus jedem Beruf, das sind ja bei Menschen,
ja,
Leuten auch,
ja, ja.
Die haben 20 Jahre den Beruf, sind nur berüchtigt, noch nie was geleistet. Warum hocken die da? Das, ja, gibt es in jeder Sparte, glaube ich. Und selbstverständlich gibt es das auch im Fernsehen.
Plus Patriarchat, plus Macht.
Ja, ja,
ja. Und viele Jobs sind ja auch immer anders, als man denkt. Ich wollte ja früher mal Kamerakind werden. Ja, also Kameramann.
Die ganze Zeit ich war 1, 2 oder 3.
Ja, als ich 17 war, dachte ich, oh, Kameraarbeit wäre total geil. So, ne? Fernsehen, aber da, weil mich eher das Fernsehen und das Showbiz, ja, gelockt, ja, hat. Und heute denke ich mir, ja, es ist halt sehr routiniert. Wenn du als Kameramann in einer großen Produktion arbeitest, die Fahrten sind geregelt, du weißt die Bilder, du kriegst das gesagt. Also es ist eigentlich kein spannender, ja, Job dann mehr, ja, wenn du was anderes erwartest. Und dann nimm halt das Kamera in die Pfote und halt die Klappe. So, das Kabel.
Hast du dich schon mal mit jemandem angelegt, wo der so Diva-mäßig unterwegs war? Du musst ja keine Namen nennen.
Ich muss keine Namen nennen. Naja, es gibt schon manchmal Diskussionen mit Technikern, so. Sehr selten, wirklich, muss ich sagen. Mit den meisten Technikern arbeitet man fantastisch zusammen. Aber natürlich, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn jemand den Satz sagt, ich mache den Job seit 40 Jahren, dann heißt es Vorsicht. Dann ist Vorsicht geboten.
Okay, okay. Also mehr die so. Leute hinter der Kamera als vor.
Nein, natürlich können sie auch mit den Leuten vor der Kamera streiten.
Ah, ja, okay,
auf jeden Fall. Es gibt auch, machen wir uns aber nichts vor, das ist auch ganz realistisch, es gibt auch Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich jetzt nicht abends ein Bier trinken würde. So. Ich persönlich finde es wichtig, dass man trotzdem schafft, professionell miteinander umzugehen. Ja. Und ganz ehrlich, jeder von uns hat eine Garderobe. Wenn mir nicht nach den Leuten ist, gehe ich in meine Garderobe, ja, mache die Tür zu, fertig, aus. Am liebsten mag ich die Shows, wo man ständig auf dem Flur steht und sich mit Gott und der Welt unterhält. Das ist super schön. Das ist aber halt einfach nicht immer so. Aber, ja, dann finde ich es schon wichtig, dass ich trotzdem irgendwie da arbeiten kann und dann halt nach Hause gehe und allen schlimme Geschichten erzähle.
Wie oft ist der Satz gefallen? Ach, du bist Komiker, sag mal was Witziges.
Lustigerweise gar nicht so oft.
Dann sag doch mal was Lustiges.
Endlich mal. Nee, man denkt das immer so, aber dieses so, aber erzähl doch mal einen Witz.
Bei irgendwie. Schauspiel kenne ich das so. Wenn
spiel mal was vor?
Ja, nee, aber dann wein mal. Wieso immer, ich soll immer weinen. Ach krass, ja, dann wein doch mal. Hä?
Wie lustig. Als ob das so viele SchauspielerInnen wirklich auch könnten.
Ja, ne? Das, also da kann, tatsächlich kann ich das, aber trotzdem, deswegen habe ich gedacht, das wäre bei dir auch so. Dass
nee,
dann heißt,
eigentlich nicht. Also ich sage ja auch immer, und das gebe ich ganz offen zu, wenn du mit mir in der Kneipe stehst, ich glaube, da gibt es lustigere Clowns als mich. Also ich stehe oft einfach daneben.
Nein, das stimmt, ich war mit ihm schon mal in der Kneipe und ich war sehr sinnig.
Der Markus ist auch privat sehr lustig.
Jetzt will ich auch in die Kneipe,
Markus. Gerade so in Kneipen, ich stehe da manchmal gerne einfach nur und nippe an meinem Bier und gucke zu.
Ja.
So. Und ich bin dann nicht Center of the Attention, wirklich nicht. Also das können andere besser. Und die erstarren vielleicht, wenn da eine Kamera auf sie gerichtet ist. Das passiert mir jetzt zum Glück nicht so. Aber also ich, nee, als Kneipenclown würde ich mich echt nicht bezeichnen.
Okay.
Ich war auch früher nicht der Lustigste in der Klasse, überhaupt nicht.
Okay. Ne. Du machst halt die smarten Witze und nicht die
Ja, so wie ich. Ich war Klassenclown, guck, was du mir geworden bist. Jetzt stehe ich hier, du auch, ne? Laura, komm, wir geben uns mal die Hand. Wir machen Podcast gescheiterte Comedy-Existenz. 97 Folgen und nicht ein Witz. Ganz kurz, bevor wir Ärger kriegen. Wir müssen ganz kurz nochmal zurück zur Szene, bevor das hier endet, weil wir kriegen wieder Zuschriften von Hörerinnen, die sagen, ihr habt euch viel zu wenig mit der Szene beschäftigt.
Ja. Das tut mir leid.
Weil es sind zwei riesige Gags noch drin, wo wir nicht gesprochen haben. Wäscher mit Ä kommt ja nochmal vor.
Ja.
Wir hatten das ja mit den Autogrammkarten. Wäscher mit Ä. Auch hier, Elisabeth Volkmann spielt wieder großartig mit dieser Torte, finde ich. Und dass sie wieder dieser, auch zu mir mal Gag schreiben, dass sich dieses Wäscher mit Ä so manifestiert. Ja. Ist es das letzte Mal im Film? Kommt es nochmal vor? Oder ist das jetzt der Höhepunkt mit der Torte?
Könnte das letzte Mal sein.
Wir haben ja schon entdeckt, dass am Anfang sogar ein Ä durchs Bild getragen wird im Hintergrund. Ein riesengroßes, 3 Meter großes Ä. Und zweiter Gag. Zum Thema Eltern und die Mutter. Wir haben ja immer, dieser Film zieht sich ja durch. Ich mag es für dich, dass die Mutter übergriffig ist, ihren Sohn betätschelt, aber gleichzeitig.
Das ist mein Traumata.
Sein Trauma. Ja. Aber gleichzeitig sich aber auch gar nicht interessiert, sondern nur für Heinz Wäscher. Wie du eben schon sagtest, Laura, hier in der Szene geht es nur um Heinz Wäscher, es geht gar nicht um Peter. Ja. Mhm. Und da hat er früher, wie die Oma, hat er immer Lassie geguckt und er so Flipper. Ich meine, er hat einen riesen Flipper-Poster, er hat das ganze Zimmer voller Flipper und die Oma denkt, er hätte Lassie geguckt. Was ist denn das für ein Blödsinn?
Was ist denn das für ein
Blödsinn? Ja, ist mega. Das ist absolut mega. Aber noch lustiger wird es mit dem Wäscher ja auch, weil auf dem Buch steht ja auch noch ganz groß Heinz Wäscher mit Ä. Und dann hat sie die Torte mit dem E.
Siehst du, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist ja auch
nur einmal war ich krank.
Nur einmal war ich krank ist natürlich auch so ein sensationeller Titel, weil das ist natürlich auch so, weißt du, wenn du so mit so ganz alten Schlachtrossen aus der Fernsehbranche, weißt du, wenn die dir dann erzählen, ja, was ich, ach, wir haben ja damals, also 27 Stunden am Tag haben wir ja gedreht und uns nicht einmal beschwert und jetzt kommt ihr daher. Und so.
Wollte noch eine Pause haben mit der so Catering. Ja.
Aber jetzt nehme ich Heinz Wäscher zum ersten Mal in Schutz, obwohl ich den ansonsten widerlich finde. Steckt nicht Heinz Wäscher in jedem ein bisschen von uns? Also, ne, ich schreite jetzt langsam auf die 50 zu, habe irgendwie 25 Jahre Berufserfahrung und ich ertappe mich auch dabei, vielleicht nicht ganz so schlimme Sachen und so toxische Dinge, aber so Sätze, man sitzt dann irgendwo und sagt so, naja, ich mache ja jetzt irgendwie, in meinem Falle HIV-AIDS-Prävention seit 20 Jahren und hole dann immer wieder die gleichen Geschichten raus, aber weil das halt vor 15 Jahren war, nicht so als, gar nicht, weil man angeben will, aber man erzählt doch redundant dann irgendwann so, die das gleichen Sachen und dann denke ich immer, oh, pass mal ein bisschen auf, dass du auch mal was Neues irgendwie sagst und nicht immer dieselben Sätze.
Aber das finde ich ja nicht die schlimme Sache. Ich glaube, das, worauf hier angespielt wird, ist ja, ich war noch so eine harte Sau und ihr seid ja heute alle so verweichlicht.
Das ist unstrittig. Ja das Problem.
Ja. So, dass man die alten Geschichten erzählt. Natürlich suchst du dir aus deinem Leben die schönsten Geschichten raus und die erzählst du immer wieder, weil die einfach lustig sind. So irgendwie, was soll ich erzählen, wie ich beim Rewe einkaufen war? Ne? Das will ja keiner hören.
Also ich war gestern beim Rewe, das war folgendes passiert. Komme ich an die Kasse? Mir tut die Oma ja auch so leid.
Schläft er eigentlich, der Opa da hinten?
Nee, nicht so ganz.
Der Opa beleidigt eigentlich immer nur die Oma, das ist ja sein Job. Und die Oma, auch wird die Oma war eigentlich im ganzen Film im Bollerwagen, ist ja losgezogen nach dem Krieg und so. Aber auch hier wieder, hat der Lassie Zeit raus, schnell einem vorbei.
Aber die Oma ist mindestens eine, die mal wenigstens auf den Peter eingeht.
Aber sonst, es geht niemand auf die Oma ein, die arme Oma.
Ja,
die Zeit rast nur so an einem vorbei, es wird traurig und keinen interessiert.
Ich habe mir nämlich notiert, an dieser Kaffeetafel hört niemandem zu. Wirklich.
Ja.
Die Leute droppen so Sätze, das ist irgendwie von Tante Waltraud Theo, von mir interessiert irgendwie gar keinen. Die Oma sagt was, der Opa sagt was, niemand hört zu. Eigentlich
was aber
ist das
im Grunde
traurig.
Auch ein Loriot-Stilmittel ist, muss man ganz klar sagen. Also Loriot-Sketche ist ja auch grenzenloses Aneinander vorbeireden. So,
da stell dir doch einen eigenen Jägerspieß.
Findet ihr eigentlich auch, dass die Oma eher aussieht wie die Schwester der Mutter?
Oh, Entschuldigung.
Und du darfst nicht die Oma in Anwesenheit von Laura angreifen, Markus. Das
greifst du ja nicht an, aber ich sag, die sieht nicht wirklich aus wie die Mutter der Mutter.
Ach, oder? Du meinst
vom Altersunterschied her.
Ja, das stimmt.
Oder?
Ja. Wie die auch in das Leberwurstschnittchen genau in die Mitte rein, weil es guckt mal, das müsst ihr auch tatsächlich, das müsst ihr doch 6-mal proben, dass das so schön aussieht. Guck dir das mal. So einmal richtig bis zu der Wackenzähne rein.
Das hat natürlich auch niemals sie wirklich abgebissen, sondern das ist, hat wirklich die, keine Ahnung, die, das Bühnenbild und die Requisite musste da einmal ausschneiden. Genau.
Aber wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Guckt mal bitte, wie die Oma,
ja.
Achtet mal nur auf die Oma jetzt, weil ich diesen Blick nicht werten kann, den sie ihm gleich zuwirft.
Ja, Achtung.
Sie ist, haha, hier, guck mal, witzig. Die ist einfach auch so gut, die Schauspielerin. Guck mal, ist so, und jetzt?
Wie belang das?
Da ist was? Ganz
die hört den Theo auch an.
Genau, und damit, die Mundwinkel gehen nämlich immer tiefer irgendwie.
Warum?
Ne?
Also ist es privat so, oder ist es, was es gesagt wurde in der Szene?
Nee, ich glaube, sie war in der Rolle mit der Theo gibt so gelangweiltes Buch, weil die Tante Walter gibt doch Theo das Buch.
Ja,
und das tolle Geschenk. So. Er gibt das einfach, ohne zu gucken, einfach nach rechts weiter. Ich glaube, da war die Oma mit, das tolle Geschenk.
Und da finde ich ja das Tolle, bei so einer Runde, also da finde ich so eine tolle Schauspielerleistung,
genau.
Dass da keiner an diesem Tisch so guckt nach dem Motto, ah, jetzt muss ich das hier hingeben und die muss das da hingeben und so, sondern alle wirklich in der Rolle sind. Ja. Das finde ich echt faszinierend, muss ich zugeben.
Und auch so was Kleines, das sie kriegst du ja gar nicht mit unbedingt, genau, weil du auf irgendwas achtest. Ja. Also alle spielen trotzdem sehr, sehr gut weiter. Er da hinten
schläft auch gerne mal ein bisschen, nickt so ein bisschen weg.
Ja, ja.
Und alle haben was zu tun und alle machen genau das, was sie zu tun haben. Konsequent durch, finde ich mega.
Wäre es auch ein Job für dich, so Regisseur, Sketch-Regisseur?
Nee, finde ich mega anstrengend. Also wirklich, finde ich wirklich sehr anstrengend. Wir haben jetzt gerade für diese BR-Sendung haben wir zum Beispiel auch einen Sketch gedreht, den hatte ich geschrieben. Und dann aber, dass da jemand daneben steht und sagt, ja, und jetzt mach mal hier, mach mal so, mach mal da. Da habe ich überhaupt keinen, habe ich keine Leidenschaft für. Auch so Schnitt zum Beispiel, so auch immer, wenn ich so Sachen mache, bieten mir die Leute an, ach, komm doch mit in Schnitt, wo ich sage, nee, das könnt ihr besser. Ich gucke mir das dann gerne an. Und wenn ich dann merke, ah, da hatten wir noch eine andere Szene, die hätte ich lieber drin, dann sage ich das auch so. Aber erstmal finde ich, können das andere Leute viel besser als ich. Hm. Und ich finde, dann.
Du bist ja ein richtig angenehmer Mensch zum Arbeiten.
Bescheiden ist er.
Das ist die schlimmste Beschimpfung.
Du sitzt nicht und sagst, well, good when I think. Schön. Okay, krass.
Nö, sehe ich so.
Ja, aber da gibt es auch andere.
Ja,
ja.
Das stimmt.
Und so einer bin ich nicht.
Ja, genau.
Okay. Dir noch Fragen?
Mein Sohn ist beim Fernsehen.
Der Danny hat, glaube ich, noch was. Ich sehe es im Gesicht. Irgendwas ist noch oben drin.
Möchtest du uns was von dem Film noch mitteilen, bevor ich zu meiner letzten Frage komme?
Ich kann es total empfehlen, den mindestens 10-mal zu gucken. Und
die Frage, die wir allen unseren Gästen stellen,
ja,
also
bitte.
Du bist ja der Erste.
Der ist Martin.
Der Martin gilt ja schon nicht mehr, der war schon 2-mal da, der ist ja quasi Mitbestandteil.
Der ist verbrannt. Der Martin war erst 1-mal da.
Gibt es denn einen Film in deinem Leben, wo du ad hoc sagen wirst, ey, da hört ich mal einen minutenweise Podcast zu machen.
Das wäre dann wahrscheinlich Ed Wood von Tim Burton. Weil ich weiß nicht.
Das ist der mit Johnny Depp, ne?
Ja, das ist mit Johnny Depp mit dem rosa Angora-Pulli. Und ich müsste ihn jetzt echt mal wieder sehen, weil ich habe ihn wirklich, ich würde tippen, 20 Jahre lang nicht geguckt. Und ich weiß nicht, was mich an diesem Film damals so fasziniert hat. Eigentlich wäre das mal eine gute Frage. Warum habe ich diesen Film so oft geguckt? Ich konnte den mitsprechen, wirklich.
Ja, dann mach dir gefälligst mal Gedanken darüber.
Ja, mach ich mal, ne? Da ist doch irgendwas schiefgelaufen, oder?
Stehe ich nicht.
Du, Jugend in Franken, ich hatte viel Zeit.
Du bist also eine total spannende Person. Ich würde dich gerne noch was ganz anderes, was nicht mit dem Film zu tun hat, aber zum Thema Fernsehen, Funk und Internet. Du bist ja zwei Menschen eigentlich. Du bist ja der Mensch, der im BR diese Abendsendung moderiert, die Comedy-Sendung und der TikTok, Instagram, Facebook-Markus. Mhm. Mit was wirst du mehr auf der Straße erkannt und mit was macht dir mehr Sorgen?
Mehr Sorgen?
Ja.
Also mehr angesprochen werde ich auf TikTok, Facebook, Instagram. Das ist gerade in den letzten Jahren einfach extrem nach oben gegangen. Sorgen macht mir gar nichts. Ich finde schon, was einem Sorgen machen kann, ist die Diskussionskultur auf TikTok, Facebook, Instagram.
Welche das Kultur?
Das finde ich wirklich bedenklich. Also vor allem, wenn ich jetzt sehe, so bei TikTok, dass das einfach komplett AfD geflutet ist mittlerweile. Das finde ich höchst bedenklich. Auch wenn ich mit der Bahn unterwegs bin und sehe irgendwie 16-Jährige neben mir, die durch ihren TikTok-Feed durchscrollen und da kommt einfach ein AfD-Video nach dem anderen. Da muss ich sagen, liebe Regierung, liebe Politiker in ganz Deutschland, da steuern wir auf ein riesiges Problem zu und das habt ihr komplett verpasst.
Ja. Der Zug ist schon lange abgefahren.
Ja. Der Zug ist quasi abgefahren. Ich weiß nicht, wie man das noch retten soll. Man rettet es nicht, indem man irgendwie auf dem SPD-Insta-Account einen lustigen Tanz aufführt oder sowas. Nee. Es ist wirklich schlimm, das ist übernommen und ich glaube, das wird nur noch funktionieren, indem man da knaller dagegen vorgeht und zwar juristisch gegen Verbreitung von Falschmeldungen etc. Anders, glaube ich, ist das nicht mehr unter Kontrolle zu kriegen. Das macht mir Sorgen, auf jeden Fall. Fernsehen, klar, auch sehr viel Feedback und auch kritisches Feedback natürlich, aber das hält sich immer so schön die Waage. Und wenn dann Leute sagen, ey, ich fand das eine geile Sendung und jemand anders sagt, mir hat sie früher besser gefallen, dann ist das so.
Das genau, und darauf zieht ja meine Frage. Weil ich gucke deine Instagram-Videos und TikToks, lese auch immer, was da so passiert. Das ist schon hartes Zeug. Und schwappt das denn in dein echt, also in das Offline-Leben dann auch rein? Oder hast du die?
Bisher noch nicht. Lustigerweise, also mir noch nie passiert, dass mich irgendjemand jetzt auf der Straße jemand beleidigt hätte. Da muss man ja auch sagen, das sind ja auch so Internet-Maulhelden sehr oft. Das sind ja Leute, die sich da hinter ihrem Horst-Uwe 2904 Kürzel verstecken. Ja, es ist einfach wirklich so. Und oftmals sind sie auch irgendwelche Bots und es sind tausend Accounts vom selben Typen. Und dem Typen bin ich offensichtlich noch nicht begegnet. Was mir tatsächlich ganz oft begegnet, sind Leute, die mir sagen, ey, ich habe dein Video gesehen, fand ich großartig, mach bitte so weiter. Die begegne ich im echten Leben. Die anderen, ich meine, die würden ja auch niemals in meine Show kommen, die wären ja dumm. Wobei, also solange sie Karten kaufen, sollen sie ruhig. Nee, das ist weniger in der Realität, das ist echt ein Internetphänomen.
Mhm. Ich finde das ganz spannend.
Entschuldigung. Nee, ich wollte nur fragen, hat schon mal einen Kommentar dich so beschäftigt, dass du, dass das nachgehalten hat?
Ja, ich lese, ich erzähle das wirklich in meinem Bühnenprogramm auch. Ein Typ, der mal unter ein Video von mir geschrieben hat, du Systemhut. Systemhut, ja. Und dann habe ich ja selber nachgefragt, was er denn wohl meint. Und dann kam, ich meinte, du Systemhupe. Und dann habe ich es immer noch nicht verstanden. Und dann irgendwann habe ich so runtergeschrieben, kann es sein, dass du Systemhure meinst? So. Und dann hat er drunter geschrieben, ja, sorry, Autokorrektur. Und das fand ich einfach so unfassbar lustig.
Sorry.
So großartig, dass ich mir dachte, ach, schön, dass wir das auch noch geklärt haben.
Oh Gott, ist das dumm.
Aber sowas beschäftigt mich dann. Aber ich meine,
nicht, dass du es an dich ranlässt jetzt.
Nee, so. Guck mal, ich meine, das ist ja der absolute Traum bei mir. Also mein neues Soloprogramm zum Beispiel heißt auch Pures Gold, weil mir irgendwann mal jemand gesagt hat, alles, was du erlebst als Stand-Up-Comedian, egal was für ein Scheiß, was dir begegnet, irgendwann ist das pures Gold. Irgendwann machst du daraus eine fantastische Nummer. Und wie gesagt, ein anderer Typ, der mich bei YouTube mal beschimpft hat unter ein Video, hat nur drunter Analakrobat geschrieben. So. Da könnte man sich drüber ärgern, aber ich habe damals halt als Kommentar drunter geschrieben, verpass auf keinen Fall meine Shows im Zirkus Rossetti. So. Und das war natürlich, da hatte ich schon einen guten Tag, weil ich einfach mich kaputt gelacht habe drüber. Und man muss jetzt mal sagen, seit fast 3 Jahren erzähle ich diese Geschichte auf der Bühne. Das sind 5 Minuten sicheres Stand-Up-Material. Naja, ich kriege noch dazu Geld dafür. Der Typ hat keine Ahnung, was er mir für einen Gefallen getan hat.
Ah, okay. Das ist schlau, das ist so damit
meine
umzugehen.
Meine Art der Rache, sage ich ganz ehrlich, weil damit hat er nicht gerechnet.
Ja. Ah, okay, das ist schlau.
Ja, aber ich finde das ja gut. Ich gab jetzt heute, glaube ich, im Spiegel einen Artikel über wie Leute.
Im Spiegel, in dem du auch schon drin bist.
In dem ich letzte Woche
abstimmt. Da reden wir in einer anderen Folge drüber. Also ausführlich. Laura und ich sind vorbereitet.
Inhaltlich überschneidet sich das, weil ich in dem Spiegelartikel erzählt hatte. Ich bin ja wütend wegen meinem anderen Podcast, dass mir auch diese 30%, die AfD wählen, in Thüringen nicht begegnen, sondern ich die letzten 20 Jahre eigentlich festgestellt habe, ich weiß nicht, wie es dir in Bamberg geht, aber dass dies auch da auf dem Land weltoffener geworden ist. Ich gehe mittlerweile mit meinem Freund da aus, also durch die und in da, wo ich herkomme, sonst sagen die Leute, ah, wo ist dein Freund? Ja. So, und nicht mehr mit, wie vor 20 Jahren, dein Bekannter, dein Geselle, dein Mitstreiter.
Es ist dein Kollege. Ja, wo ist denn dein Kollege? So.
Und die 30% begegnen mir.
Kollege, also dein Kollege.
Und das macht mir einfach Mut und deshalb bin ich auch gerne da. Ja. Und das finde ich immer schön, das auch von dir zu hören, dass du da den Mut nicht verlierst, weil dir es in der echten Welt quasi nicht begegnet, dass du dir keine Angst einjagen lässt von diesen Leuten.
Also es begegnet mir in der echten Welt teilweise. Ich bin auch teilweise erstaunt und überrascht, wenn es mir auch aus dem Kulturbereich teilweise begegnet. Leute mit Meinungen, wo ich denke, wow, das hättet ihr vor 10 Jahren auch noch nicht so formuliert, glaube ich. Aber im wirklichen Umgang mit den Menschen, ich muss es sagen, ich bin einfach Menschenfan. Ich glaube ganz fest an die Menschen und 98% meiner menschlichen Kontakte sind positiv. Ich kann es nicht anders sagen. So. Und wenn ich auftrete, wenn ich meinen Mann dabei habe, wenn ich meine Sachen auf der Bühne mache, ist das allermeiste positives Feedback. Und wenn ich durch Zeil meinen Heimatort laufe, ist selbstverständlich mein Mann mit dabei. Wenn ich eingeladen werde zu Geburtstagsfeiern, kommen gerne mal so Sätze wie, ja, ja, ich weiß, du hast einen Auftritt, aber dein Mann kann doch kommen. Also das ist überhaupt kein Thema. Und ich habe jetzt gerade ein Porträt für den Bayerischen Rundfunk gedreht und so weiter. Da haben wir auch darüber gesprochen natürlich, weil das einfach, gut, wenn sie es drin gelassen haben, ich weiß es nicht. Aber es ist kein Thema, wirklich. Und ich mache auch kein Geheimnis draus. Und es muss auch nicht sein. Und ich finde wirklich, und ich möchte das auch einmal in favor of bayerische Bevölkerung sagen, weil das ja auch immer gerne mal so ein Running Gag ist, die Bayern, Hinterwäldler und sowas. Bitte, man darf nicht die Bayern verwechseln mit dem CSU-Personal. Mhm. So. Und selbst CSU-Wähler sind viel aufgeschlossener, als man das hier so landläufig glaubt. Also das ist einfach nicht so, dass das so hinterweltlich wäre und dass sie alle nicht wissen, was in den letzten 30 Jahren passiert wäre. Definitiv nicht.
Meine Halbschwester ist ja in einen Ort gezogen nach München, vor Ort, irgendwie kurz von Alpen. Der hat, also der Ort ist so klein, dass...
Wer jetzt, der oder die?
Der Ort.
Ach, der Ort.
Ich meine, meine Schwester ist, nein, Schwester. Die ist normal.
Ich dachte, wir haben das ganz fieses
aufgedeckt. Im Rahmen unserer Familienverhältnisse nochmal nur. Dieser Ort ist so klein, dass er keine Straßennamen hat, sondern die Häuser nur von 1 bis 5
durchgehen. Alle wieder Ort.
1, ja, 2, genau. 3, 4, 5.
So. Niederhausen 1, Niederhausen
2. Wir waren zu irgendeinem 15. Geburtstag eingeladen. Daneben war das Bauernehepaar, das dort seit 200 Jahren wohnt, auch eingeladen. Wir sitzen also eher am großen runden Tisch da in der Stube, feiern Geburtstag und sitzen dann alle so, dann halten uns über Karneval und Trachten und Mode so und dann sagt die Schwester, das ist der Lebenspartner und dann saßen die beiden nur so da und sagt, ah ja, ich kann jetzt keinen bayerischen Dialekt, das ist schön. Mhm. Und hast gemerkt richtig, das war alles in Ordnung. Ja. Die einzige Frage, die durch den Kopf ging, glaube ich, war, wer macht bei denen denn den Schweinsbraten? Aber das war auch kein Ding, weißt du, war man angenommen, dann, und das ist auch das, was ich meine, was sich geändert hat die letzten 20 Jahre, die Leute fragen auch eben nach, das ist nicht mehr so tabuisiert, sondern wie geht's deinem Freund, was macht ihr so, wann kommen die mal wieder, freuen sich, wenn man mal wieder da ist, und wie bei dir, mein Freund ist auch beliebter als ich.
Auf dem Campingplatz hatten wir es mal auch in Bayern, dass die Besitzerin dann irgendwie kam und man hat so gemerkt, sie hält es nicht mehr aus, sie muss jetzt wissen, was mit uns beiden so los ist. Und hat so gesagt, so, seid ihr zwei Männer? Seid ihr ein Paar? Und wir so, ja, sind wir. Und sie halt wie aus der Pistole geschossen gesagt hat, ach, wir haben ja auch ganz viele. Und ich dachte, okay, müssen wir auch gar nicht weiter drüber reden, das ist einfach ganz viele.
Hör mal, Markus, du Analakrobat.
Und Systemhut.
Und Systemhut.
Systemhut, das ist richtig.
Hupe finde ich aber viel geiler. Mieting, Freifahrt. Falls wir in der Situation bleiben sollten, dass irgendwie zahlreiche Gäste, die wir einladen, einfach nicht kommen, könnten wir dich für die vorletzte Folge vielleicht nochmal, falls es dir Spaß gemacht hat, nochmal anfragen?
Ich oder bitte so? Doch darum. Ach, und weil ihr ja so gerne Dinge mehrfach guckt, werde ich einfach genau dieselben Sachen nochmal erzählen.
Ja, perfekt. So machen wir das.
Das ist doch großartig.
Herzlich willkommen bei Folge 47 heute bei uns, Markus Barth. Ja, schön, dass du da bist. Vielen Dank.
Danke für die Einladung. Es war mir ein großer Spaß.
Tschüss, Laura.
Tschüss.
Laura,
tschüss, Markus. Tschüss,
Olli. Tschüss, Markus. Tschüss, Olli.
Das war richtig schön. Ja, danke, Markus, dass du da warst.
Total gerne.